Plattsport, der Sportpodcast.
Guten Abend, guten Tag, guten Morgen, herzlich willkommen beim Plattsport, dem Sportpodcast, hier aus dem Herzen der Bundesrepublik aus Berlin. Berlin ist nicht nur die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, das wissen wir ja alle, sondern auch die Hauptstadt, wenn es um Nicht-Anhänger geht von Nicht-Berliner Fußballvereinen. Das heißt, Berlin ist die Hauptstadt der Exiler und genau dieses Thema haben wir heute Abend bei uns auf dem Tablett. Dazu haben wir ganz interessante Gäste. Exil ist bei uns heute groß geschrieben, aber erstmal in die Runde einen guten Abend und wir haben von der Plattsport-Crew auf meiner linken Seite sitzen den Dominik in Köln.
Hallo.
Hallo Dominik. Hi. Wir haben im schönen Kreuzberg sitzen unseren Chefredakteur, den Martin.
Hallo Ralf, grüß dich.
Hallo Martin. So, und jetzt kommen wir zu unseren Gästen. Wir haben auch in Köln sitzen, soweit ich das weiß, den Tom.
Hallo Ralf.
Hallo Tom. Und wir haben in dem schönen Berlin, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Bezirk sie sitzt, wir haben Nadine bei uns in der Runde. Nadine, schönen guten Abend.
Hallo, und ich sitze auch in Kreuzberg.
Oh, okay. Dann haben wir heute eine kleine Kreuzberger Fraktion unter uns. Ja, das Thema Exil haben wir heute und ich gehe mal gleich zu unseren Gästen, damit alle Hörer auch wissen, mit wem wir es heute hier zu tun haben. Nadine habt ihr gerade gehört. Nadine ist 1973, wir fangen mal mit dem Alter an, sollte man nicht immer so machen, aber es passt noch. 1973 in Leverkusen geboren, wurde in den 80ern, und das finde ich schon wieder gut, weil es mir genauso ging, in den 80ern und 90ern popmusikalisch sozialisiert und zwar von MTV. Kennen wir alles noch, da kam noch richtige Musik auf dem Sender heute, wenn es den überhaupt noch gibt, kommt glaube ich alles andere, bloß keine Musik mehr. Madonna, Grunge, Alternative Rock, später dann noch mit Trip-Hop und Soul und hat in München studiert und zwar, wenn ich das richtig weiß, Journalistik und
Kommunikationswissenschaften, das ist ein bisschen was anderes, aber so ähnlich, ja.
So ähnlich, okay.
Und ich war da auch auf der Deutschen Journalistenschule. Also kommt schon so hin.
Passt schon ungefähr. Okay, da habe ich es doch nicht ganz falsch gelesen. 1999 kommst du nach Berlin und hier erstmal als freie Journalistin für Pop- und Filmthemen. Und seit 2010, glaube ich, bist du im Tagesspiegel, ich hatte mich so erinnert an so einen Pop-Beauftragten der Bundesregierung, bist du Pop-Redakteurin beim Tagesspiegel. Und nicht zu vergessen, Soundcheck-Kritikerin bei Radio 1 vom RBB. Das ist doch erstmal gut umschrieben. Das stimmt ja erstmal soweit alles.
Das stimmt auf jeden Fall. Ich mache auch außerdem noch, helfe ich mit beim Querspiegel, beim Tagesspiegel. Das gibt seit 5 Jahren unsere kleine Ecke für queere Themen.
Genau, mit dem Kollegen Tilman Warnecke, glaube ich.
Genau.
Genau. Also kann ich nur Leseempfehlung, Querspiegel unbedingt abonnieren. Ist kostenlos, also nicht, dass wir denken, wir machen hier Schleichwerbung. Aber das Thema ist es auf alle Fälle wert. Ja, das Thema Exil heißt natürlich dann auch für den Tom Exil. Tom, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wie hat es dich nach Köln verschlagen? Du bist, wenn ich das richtig weiß, Bremer Fan.
Ganz genau, Bremen-Fan, Bremen-Sympathisant, aber geboren aus einer ganz anderen Ecke, Mitte Deutschlands, habe dann aber nach der Schule tatsächlich ganz Deutschland bewohnt und bearbeitet, vom tiefen Süden bis hohen Norden, Ost bis West. Und die Liebe zu Bremen, wie man das halt so berühmt sagt, kommt nicht, dass man sich den Verein aussucht, sondern der Verein sucht dich aus. Und dabei startet die Geschichte mit meiner Mutter, die ganz unbedarft ein Bettlaken grün, ein weißes W eingebunden in eine Raute erworben hat. Und Fußball hatte bei uns in der Familie oder im Freundeskreis überhaupt keine Bedeutung. Klar, ich erinnere mich an die 90er WM, an die 94er WM. Das sind so die Nationalmannschaftsspiele. Aber deswegen sind wir heute nicht hier. Heute geht es ja um Bremen. Bremen war gerade dann ein Begriff. Ich erinnere mich noch, ich saß bei der Tante, es war ein Familientreffen, aber es lief so nebenher. Das Pokalfinale, DFB-Pokalfinale 98-99 und mein Namensvetter Thomas Schaaf hat gerade den Verein übernommen. Natürlich sehr sympathisch und damals war eigentlich die grundsätzliche Stimmung, wir sind alle gegen die Bayern. Und als ich dann natürlich das Emblem wiedererkannt habe, Und damals die großen Größen wie Basler, wie Matthäus dann auch noch im entscheidenden Elfmeterschießen daneben geschossen haben, da hat sich natürlich ganz was Neues für mich eröffnet und hatte dann das Glück, die folgenden Jahre ein tolles Bremen zu verfolgen, das unter Thomas Schaaf immer stärker geworden ist und irgendwann sogar das Glück, in München studierend die Meisterschaft dort mit den Bremern zu feiern. Und daraus ist eine ganz, ganz große Sympathie geworden.
Okay, da hast du ja schon das erreicht, wo wir noch mit unserem Verein hinwollen, irgendwann mal.
Inklusive Leverkusen.
Inklusive Leverkusen wahrscheinlich.
Ja, Vizekusen. Ich werde es sicherlich mal hören heute, ich sag's gleich mal selbst.
Ja, damit hat Nadine eigentlich schon die Frage beantwortet, für welchen Verein sie schwärmt. Und das ist natürlich klar, wer aus Leverkusen kommt, da sucht einen wahrscheinlich der Verein auch aus. In diesem Fall natürlich bei dir auch Leverkusen. Wie bist du denn, Nadine, wie bist du denn zu dem Verein gekommen? Hast du, war das ähnlich wie bei Tom? Der Verein ist auf dich zugekommen, du konntest nicht hinweg und musstest dich dann drauf einlassen oder vorher noch andere Interessen, andere Vereine interessant für dich?
Nee, also du hast ja vorhin schon vorgelesen, wo ich geboren bin, ne?
Genau.
Leverkusen, das ist quasi mir in die Wiege gelegt worden. Und da kann man dann ja irgendwie nicht aus. Also man hat sich da dann schon als Kind, in den 80ern, da war Leverkusen jetzt nicht so toll. Aber man konnte ja auch irgendwie nicht Köln-Fan sein, ne? Also das ging ja dann auch irgendwie nicht. Und so ist man dann halt irgendwie so leicht widerwillig, aber doch letztlich dann Leverkusen-Fan geworden. Es liegt auch in Leverkusen daran, das ist damals eine wirklich krasse Sportstadt gewesen, wo es nicht nur den Fußball gab, sondern es gab auch eine sehr gute Basketballmannschaft. Leichtathletik war groß. Ich selbst habe Hockey gespielt, also Feldhockey. Mhm. Und man war immer automatisch für alle SportlerInnen, die aus Leverkusen kamen und deswegen natürlich auch für das Fußballteam. Und als sie dann 88 tatsächlich mal was gewonnen haben, wie ihr euch vielleicht noch erinnert, UEFA Cup, dann war man auch richtig stolz. Also das, und ja, ist halt dann immer so ein bisschen bei mir geblieben, ne? Und in Berlin dann auch, also. Dann geht man halt dann manchmal ins Stadion, wenn ein Auswärtsspiel ist. Allerdings muss ich gestehen, noch nie in der alten Försterei, sondern immer nur im Olympiastadion, im Gästeblock. Ja, muss ich gestehen, ist nicht so die schönste Erfahrung immer.
Ja, ich glaube, die Erfahrung haben viele gemacht. Also wenn man so als Außenstehender mal nicht Herthaner ist, hat man so das Gefühl, im Olympiastadion sind die 8000. Oder 10.000 hatten Herthaner in der Ostkurve. Alles andere sind Anhänger ihrer praktisch jetzt aktuell gastierenden Clubs. Also meine 2-3 Mal ist das Olympiastadion voll, wenn Bayern spielt, wenn die Dortmunder kommen. Aber ansonsten hat man mehr oder weniger das Gefühl, wenn beispielsweise Stuttgart, Leverkusen oder wer auch immer oder Freiburg spielen, dann kommen dann immer die in Berlin leben und arbeiten und jetzt ihren Heimatverein mal sehen. Weil ich glaube, das ist so das. Ja, das Manko, was das Olympiastadion hat oder was Hertha hat, glaube ich, ist.
Auf jeden Fall. Ich habe es allerdings tatsächlich dann mal voll erlebt. Also das ist genau, wie du das beschreibst. Aber ich war dann bei dem berühmten Pokalfinale in der wunderbaren Saison, als wir diese Titel alle eingesammelt haben und saß mit meinem Vater da kurz unterm Marathontor. Also er war damals Dauerkarteninhaber. Also mein Vater wohnt immer noch in Leverkusen. Und da hatte er also so irgendwie das geschafft, für uns beide Karten zu besorgen. Und es war natürlich dann eine tolle Kulisse. Also das muss man schon sagen, es war phänomenal, Pokalfinale. Aber ja, 4-2 dann verloren. Und das war natürlich dann wiederum total schrecklich. Und dann mussten wir beide uns dann auch stark betrinken anschließend.
ich glaube, das macht jeder Fan mehr oder weniger nach jedem oder vor jedem Spiel manche schon. Wir haben, viele werden sich wundern, warum heute bei dem Thema Exiler unser Martin dabei ist. Aber Martin ist nicht ganz ungefähr damit dabei, sondern er hat einen Grund, hier mit dir sein zu dürfen. Martin, du bist Exiler von Olympique Marseille.
Das ist richtig.
Wie kommst du denn zu Olympique Marseille? Ich meine, man muss dazu sagen, wir sind ja alle noch, Dominik, du und ich, wir sind ja auch noch Unioner hauptberuflich, aber im Nebenberuf bist du noch Marseillianer.
Ich glaube, wenn ich nicht in Berlin, sondern in Marseille leben würde, wäre das ein Hauptberuf. Und Union wäre dann der Nebenberuf. Das ist einfach so passiert. Ich war schon, ja, bestimmt schon 20 Mal in der Provence, in der Nähe von Avignon. Und dann ist es auch nicht so ganz weit bis nach Marseille. Und als kleiner Fußball-Nerd hat es mich dann, glaube ich, wann war es, 2008 war das, zum ersten Mal ins Stade Vélodrome verschlagen, Olympique Marseille gegen Nancy. Und ein wunderschönes Stadion. Die Stadt ist selber nicht so schön, finde ich, obwohl sie kurz darauf, ich glaube 2013 war es, Europas Kulturhauptstadt war. Und seitdem auch einiges passiert ist, aber die Stadt ist tatsächlich nicht so schön. Aber das Stadion ist wunderschön, tatsächlich auch das Ganze drumherum ist schön, wie die Franzosen oder beziehungsweise wie die Jungs und Mädels in Marseille. Ja, das Spiel zelebrieren ist toll. Es ist ein sehr, sehr, das Publikum ist sehr, sehr links orientiert. Also man sieht überall auch die Regenbogenfarben. Es ist sehr tolerant. Was sehr, sehr schön ist, ist auch der kulinarische Rahmen um so ein Spiel. In Deutschland riecht es immer nach Bratwurst, dort riecht es nach Merguez und nach arabischen Köstlichkeiten. Das ist wirklich toll. Man merkt das, man ist direkt am Hafen oder nicht weit weg vom Meer. Es duftet nach Meersalz im Stadion und zu guter Letzt, als dann Halbzeitpause war in meinem ersten Spiel in Marseille, kam noch Zinedine Zidane auf den Platz und hat irgendein Halbzeitspiel irgendein Kind einen Preis gegeben. Und als großer Sisu-Fan, irgendwie passte dann alles. Und ich mochte übrigens auch Ribéry noch sehr gerne, als er in Marseille gespielt hat. Und ich bin sehr frankophil, bin oft da unten in der Gegend und niemand dort unten mag Marseille nicht. Es sei denn, er interessiert sich nicht für Fußball, aber da haben andere Fans eigentlich überhaupt keine Chance.
Ja. Verfolgst du die Spiele von Olympique Marseille so richtig, wie man es hier kennt, für Bundesliga, Konferenz oder Einzelspiele?
Nein, das sprengt auch ein bisschen meinen zeitlichen Rahmen. Also es ist so, wie es wahrscheinlich vielen geht, die ein Team haben im Ausland, was sie lieben und anfeuern aus der Ferne. Dass man, ich müsste mich tatsächlich mit der Zone noch mehr auseinandersetzen und die Zeit habe ich einfach nicht. Ich bin immer dabei, ich weiß immer, wo Marseille steht. Es ist weniger eine Liebe auch zu der Mannschaft, weil die Mannschaft ist auch sehr fluktuativ, also bis auf Steve Mandanda, wobei selbst der war ja auch mal ein Jahr in England, aber ansonsten ist der Kader bis auf Steve Mandanda sehr austauschbar und es ist so ein bisschen, man liebt die Stadt und die Gegend und das Stadion und es ist ein bisschen anders, glaube ich, als wenn man in Deutschland in einer anderen Stadt lebt. Aber es ist halt eben auch eine reelle Form von Liebe für einen anderen Verein.
Okay. Dominik ist, glaube ich, bei uns hier in der Runde der mit der weitgereiste Exiler unter uns. Also wenn ich das so richtig noch im Kopf habe, du bist ja Union-Fan, hast Union faktisch fast nur von außerhalb erlebt.
Ja, ein bisschen dazu. Genau. Also ich bin auch, ein Verein hat versucht, sich mich auszusuchen. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Also mein Onkel ist großer Bayern-Fan und als ich als Kind war ich dann auch erstmal Bayern-Fan, weil ich eigentlich auch nichts anderes kannte. Und ich erinnere mich noch, wie ein Großcousin von mir gesagt hat, er ist Stuttgart-Fan. Und ich ihm dann als 4- oder 5-Jähriger gesagt habe, ja, aber in Bayern, da muss man doch Bayern-Fan sein. Das ist doch so wie Deutschland-Fan als Deutscher. Und irgendwann bin ich dann aber älter geworden und habe gemerkt, dass der Verein nicht so wirklich das Ausgebot an Sympathie ist und das war auch zu der Zeit, als Bremen und Bayern um die Meisterschaft gekämpft haben und ich habe mich dann dabei erwischt, obwohl ich von meinem Onkel, als ich in der zweiten Klasse war, eine Jahreskarte geschenkt bekommen hatte, mich immer weiter von Bayern entfernt habe und eigentlich dann Bremen die Meisterschaft gewünscht hat, die Tom dann auch gefeiert hat. Und ja, war dann so ein paar Jahre eigentlich nur noch so Fußballinteressent und Fußballfan Aber ich muss sagen, für nur so ein Interesse ohne Emotionen ist Fußball als Sport nicht interessant genug, zumindest für mich. Das Eishockey kann ich noch unemotional schauen, aber Fußball ohne Emotionen ist dann ziemlich langweilig, wenn man das Spiel selbst anschaut. Und ja, aber ich habe dann halt viele Stadien mir mal angeschaut. Immer wenn ich irgendwo war, bin ich dann halt mal ins Stadion gegangen, aber jetzt nicht so geplant Groundhopper-mäßig, sondern halt, wenn ich mal irgendwo war, dann bin ich auch ins Stadion gegangen. Und dann war ich auch 2002 bei Union gegen Mainz in Berlin. So, warum ich da genau hingegangen bin, kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so nachvollziehen. Ich nehme mal an, dass ich von Union gehört habe, im Pokalfinale 2001, das haben wir ja auch verloren, also die Erfahrung teilen wir dann alle. Ich glaube, Bremen hat bestimmt auch schon mal ein Pokalfinale verloren.
Das war jetzt ein böser Seitenhieb, aber danke. Die eine oder andere erste Runde war tatsächlich sehr undankbar. Aber gut, das ist die Regel, das Gesetz des Pokals.
Ja, und war halt mal wieder auf Heimatbesuch bei Freunden meiner Eltern. Also meine Eltern kommen auch nicht aus Berlin, aber ich bin in Berlin geboren, weil meine Eltern da ein paar Jahre gelebt haben. Und wir dann halt noch oft auf Besuch waren von Freunden. Und da bin ich dann alleine ins Stadion gegangen. Und das war dann gerade das Spiel. Union hat Mainz den Aufstieg im letzten Saisonspiel der Vorsaison versaut. Und der DFL hatte ganz viel Humor und hat dann wieder das erste Spiel der darauffolgenden Saison wieder so angesetzt mit Union gegen Mainz. Und das ganze Stadion hat schon vorher Taschentücher geschwenkt. Ein Mainz-Spieler hat, glaube ich, ins Publikum gespuckt und das Publikum hat zurückgespuckt. Und sonst war die Stimmung auch großartig. Und dann war ich direkt so ein bisschen hin und weg. Union ist dann aber wieder bis in die vierte Liga verschwunden. Damals habe ich noch in Bayern gewohnt, also nicht in unmittelbarer Nähe, und habe es dann auch aus den Augen verloren. Haben ja dann auch, weil sie so tief gespielt haben, nicht in der Gegend gespielt. Und als Union dann aber wieder in die zweite Liga aufgestiegen ist, habe ich mehr und mehr Spiele geschaut, die bei mir in der Gegend waren, als ich dann in Köln gewohnt habe. Ja, und mit jedem Spiel, das ich gesehen habe, fand ich, hat Union mehr gefetzt, und habe mich dann so langsam immer mehr Union angenähert und immer mehr gesehen und immer mehr geschaut und immer auch dann mehr und mehr Unioner, also vor allem jetzt die letzte und vorletzte Saison, extrem viele Unioner und Unionerinnen kennengelernt. Und mittlerweile, also letzte Saison, habe ich durch den Aufstieg relativ viele Spiele gesehen, davon zwar nur zwei in der alten Försterei, also wie Ralf schon angemerkt hat, ist das so für mich so ziemlich das am weitesten entfernte Spiel oder das weit entfernteste Stadion von allen in der Bundesliga. Deswegen, und meine Familie lebt immer noch in Bayern. Da habe ich dann letztes Jahr nach Augsburg und nach München geschafft, und NRW ist ja auch gesegnet mit sehr, sehr vielen Vereinen. Deswegen habe ich da auch sehr, sehr viele gesehen.
Wie, wenn Nadine, wenn du Leverkusen spielen siehst, wie zelebrierst du das? Gehst du in eine Kneipe, setzt dich da mit anderen Leverkusen zusammen, oder guckst du bei dir zu Hause das für dich alleine? Wie machst du das, wenn du versuchst, Leverkusen jetzt in den Spielen zu folgen?
Tatsächlich ist es eher so eine eher etwas einsame Sache. Also gestern habe ich für das Spiel zum Beispiel, gestern habe ich mit meiner Freundin geguckt, aber normalerweise alleine oder gelegentlich auch mal tatsächlich mit einem Köln-Fan. Ich habe eine extrem gute Freundin, die also halt den FC unterstützt, und das geht ja normalerweise eigentlich gar nicht, Leverkusen in Köln, aber ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass über die Entfernung sich diese Antipathie so ein bisschen verfliegt oder verläuft, weil man dann doch letztlich so sich übers Rheinland auch verbunden fühlt, und mein Bruder wohnt in Köln und da ist das dann alles nicht mehr so schlimm. Wir gucken uns dann zum Beispiel auch, also Köln gegen Leverkusen, das gucken wir uns ganz friedlich zusammen an. Und ansonsten, ja, also wenn sie hier spielen, dann gehe ich auch halt ab und zu mal ins Stadion. Aber also eine Kneipe, in der Leverkusen-Fans anzutreffen wären, habe ich ehrlich gesagt noch nicht aktiv gesucht und glaube auch, dass ich das eher vergessen könnte. Also Leverkusen-Fans sind, glaube ich, nicht so zahlreich in Berlin. Wobei ich sagen muss, ich habe tatsächlich mal in dieser wunderbaren Saison, die wir schon mal angesprochen haben, die Vizekusen-Saison, da hatte ich selber noch kein Sky und bin dann mal in Kneipen gegangen und habe dann plötzlich bemerkt, dass die Leute plötzlich für Leverkusen waren. Also Leute, die sonst eigentlich immer so ein bisschen die Nase gerümpft haben. Wir sind ja jetzt auch eher so als nicht so ein toller Club, eher so na, Pillendreher, bla bla bla, was man da immer alles so hört. Aber in dieser Saison haben wir ja auch wirklich so schön Fußball gespielt und da waren dann plötzlich auch irgendwelche Leute, die sonst mit weiß ich nicht was sympathisiert haben, waren dann plötzlich von Leverkusen begeistert und da fühlte ich mich mal plötzlich ganz glücklich, dass umgeben war von Leuten, die auch das gleiche Team wie ich angefeuert habe. In Berlin eine recht seltene Erfahrung. Ja.
Da hab ich jetzt mal gleich mal eine Frage an dich. Als Leverkusen-Fan hast du doch bestimmt auch dauernd das Problem, dich rechtfertigen zu müssen, dass Leverkusen oder Bayer Leverkusen ein Verein ist mit eigentlich fast unerschöpflichen Mitteln oder mit anderen Vorteilen monetärer Art. Wie fühlst du dich denn dabei, wenn diese Diskussion immer wieder aufkommt?
Ja, das ist ein bisschen blöd und ich mag das eigentlich auch nicht so gerne, weil erstens mal ist es halt, wir leben im Kapitalismus und natürlich ist dieser Sport hochkapitalisiert, ja. Und ich kann zum Beispiel auch diese ganze RB Leipzig-Hass-Debatte nicht ganz nachvollziehen, weil natürlich, ich bin kein Fan von dem Verein und so weiter, aber dass man sagt, ja, die haben sich da eingekauft und so weiter. Der FC Bayern hat auch wahnsinnig viel Geld. Es ist einfach so, wer Geld hat in diesem Sport, guckt euch Paris Saint-Germain an, der kauft einfach die besten Spieler. Das ist einfach schrecklich. Und aber es ist so, ja. Also wenn wir anfangen, das sozusagen als das geht ja nicht deklarieren, dann müssen wir halt leider ganz aufhören, uns das anzugucken. Also Leverkusen hat zwar diesen Konzern im Hintergrund, aber dieser Konzern ist ja auch ziemlich am Ab. Naja, wie soll ich das jetzt sagen? Dem geht es nicht gut gerade. Und das ist eher das Problem, dass die gar nicht mehr so viel Geld haben, wie sie früher noch hatten. Und ich meine, die haben diese wahnsinnige Fehlentscheidung getroffen, Monsanto zu kaufen. Unglaublich. Das ist gerade ein Milliardenverlust am Start bei Bayer. Also so lustig ist es auch alles da gerade nicht mit dem Geld. Also die FC Bayern hat sicherlich mehr Geld. Und ich versuche dann immer zu sagen, Leute, das ist halt das Spiel des großen Geldes. Und Leverkusen hat auch Geld, zum Glück. Aber ja, ich meine, und im Übrigen, was ich auch gerne sage, es kommt übrigens auch daher, dass die Spieler aufbauen. Ich meine, ein Havertz jetzt für, weiß ich nicht, wie viele Millionen verkauft, ist ja nicht so, dass man den erst gekauft hat und dann wieder schnell verkauft hat. Es ist ja schon jemand, den man aufgebaut hat, ja. Und das ist immer wieder passiert. Ich meine, wie oft hat der FC Bayern zum Beispiel auch Spieler aus Leverkusen dann gekauft, die Leverkusen meinetwegen entdeckt hat, Lucio oder so, Roberto, ich meine, die Liste ist total lang. Ne? Und von daher, das ist schon sehr relativ. Also alle versuchen, ihr Geld gut einzusetzen. Und ich finde, Leverkusen macht vor allen Dingen durch die Nachwuchsarbeit das auch ganz geschickt, selber Geld sozusagen durch Spieleraufbau zu generieren.
Also was man bei Leverkusen ja auch immer vergisst, ist, dass es ja auch ein Sportverein ist, ein ganz normaler, also oder ein sehr berühmter und auch sehr beliebter. Also ich sagte schon öfters, wenn früher Heike Drechsler Gold für Deutschland geholt hat, haben alle geklatscht. Und wenn Leverkusen ein Tor schießt, sagt man, ja, die haben ja einfach nur Geld. So. Und das ist derselbe Verein.
Ich glaube, die Fußballabteilung ist sozusagen nochmal extra, aber es stimmt schon, im Prinzip ist das dasselbe Universum gewesen. Ne? Also Leverkusen hatte, wie ich ja vorhin schon auch erwähnt habe, mal die Basketballmannschaft gehabt. Ne? Also die ist jetzt leider, gibt es die nicht mehr, aber die haben auch 8 deutsche Meistertitel oder sowas gewonnen, weil dieser Konzern halt eine Zeit lang wirklich ein tolles System hatte, nämlich in der Stadt sich zu engagieren. Über Sport, ja, und das war nicht nur Profisport, das waren halt auch zum Beispiel, wie ich das eben schon erzählt habe, ich habe bei Hockey gespielt. Hockey ist nun wirklich kein Sport, bei dem man irgendwie Geld verdienen kann oder so. Da brauchst du aber riesige Anlagen, ja, und wir hatten total tolle Plätze Kunstrasen, richtiger Rasen, die waren super gepflegt. Und da sind halt die Kinder aus der Umgebung hin und haben gespielt. Und genauso haben die halt in den ganzen anderen Sportvereinen Sport gemacht. Und das, da hatte dieser Konzern eigentlich nur davon, in Anführungszeichen, dass es den Leuten in der Stadt gut ging und die Leute, die für den Konzern gearbeitet haben. Und das Aushängeschild von diesem ganzen System war halt die Profifußballmannschaft. Ne? Und das war aber, ging also vor allen Dingen 80er, 90er Jahren wirklich tiefer. Inzwischen ist es sehr, sehr zerbröselt leider, aber damals war das noch richtig deep. Ja.
Das Thema ist ja Exiler. Du im Exil als Leverkusenerin, wie oft schaffst du es denn im Jahr, dir Spiele in der Bayarena anzuschauen?
Oh, das ist wirklich leider sehr wenig. Also wenn ich es einmal schaffe, ist es, bin ich froh. Also meistens ist es dann irgendwie, wenn ich meinen Bruder besuche und wir fahren dann rüber von Köln. Aber es ist wahrlich nicht jede Saison so, dass ich das schaffe. Ich habe auch lange hier selber noch am Wochenende mal Sport gemacht und also in der Liga gespielt und ja. Jetzt gerade geht es ja sowieso nicht, aber es ist für mich schon eher eine Fernsehsache geworden, muss ich gestehen. Ja.
Ich glaube, für die meisten von uns mittlerweile, es gibt ja aktuell keine Alternative. Wir können aktuell nicht ins Stadion gehen, also sucht man sich Möglichkeiten, möglichst gemeinsam zu gucken, als das noch möglich war. Es geht ja mittlerweile auch nicht, zu Recht nicht. Muss ich sagen, wir haben, wenn wir Spiele von Union geguckt haben, das im Panenka getan. Und im Panenka kenne ich das noch, dass wir uns eben dann immer mit Bremern abgewechselt haben. Tom, wo guckst du denn, wenn du, wenn Bremen spielt, wo verfolgst du denn deine Mannschaft? Zu Hause für dich in deinen vier Wänden oder bist du eher so derjenige, der jetzt sagt, ich muss jetzt unter Gleichgesinnte und muss jetzt gemeinsam feiern oder halt auch gemeinsam verlieren.
Über die vergangenen zwei Jahrzehnte ganz unterschiedlich. Im Studium, beruflich oder in der aktuellen Lebenssituation. Abhängig davon, ob man tatsächlich, abhängig natürlich auch, wir haben ja nicht mehr nur den Samstag mit 15.30 Uhr Spielzeiten, sondern auch inzwischen ganz spektakuläre Spielzeiten, ob es sich dann beruflich einrichten lässt. Also das heißt, ich habe es schon am Arbeitsplatz gesehen, das ist aber ein paar Jahre her, dann gibt es natürlich die Methode oder die schöne Begebenheit, wenn man sich mit Freunden, die man sonst nur bei Bremen spielen sieht, weil sie ansonsten anders nicht mehr anzutreffen sind, beschäftigt mit Familie und anderen Lebensinhalten, dann in den typischen Stammkneipen in und um Köln oder tatsächlich dann bald daheim zusammen, dass man dann das Sky-Abonnement hat oder bei Freunden, wenn es tatsächlich dann bei Eurosport oder etc. läuft. Und dann auch wie Nadine, ein, zwei Mal versuche ich schon im Jahr in Bremen im Stadion zu sein. Das ist natürlich momentan ganz besondere Umstände sind, die das nicht zulassen, macht dann schon etwas mit einem. Und da muss ich mich Dominik anschließen, dass ich mehr und mehr gemerkt habe, dass ich anderen Fußballspielen als solchen gar nicht mehr zuschauen mag. Ich bin tatsächlich jemand, der diese Stimmung mitnimmt, diese Emotionen. Andere haben ihre Kirche, wir haben das Stadion, dieses gemeinschaftliche Feeling. Und das kann auch in einer Kneipe sein, dass man zusammen singt. Aber selbst daheim stimmt man entsprechende Melodien an, Gesänge, hat vielleicht sogar ein Soundboard, sei es nur auf dem Smartphone, wo man dann entsprechende Klänge, typische abspielt, die Emotionen hervorrufen. Und somit muss ich doch sagen, es ist am schönsten natürlich in Bremen im Stadion, in der Kurve. Aber vieles lässt sich tatsächlich heute dank Technologie ein wenig, ja, man rückt quasi an das Stadion heran.
Spielst du dann zu Hause auch dieses Nebelhorn ab, was dann immer beim Tor erfolgt, wenn dann mal ein Tor fällt? Du hast dann so ein Nebelhorn zu Hause, ja?
Es ist kein Nebelhorn, aber ein digitales Nebelhorn, ganz genau.
Was hast du denn gemacht, als Union euch den Arsch gerettet hat, sozusagen? Und ihr in Relegation durftet?
Wir kriegen auch noch Bier, ne?
Viele Danksagungen natürlich an die Unioner. Bier wurde, glaube ich, vollständig geliefert. Wenn da noch was aussteht, gern Bescheid geben. Ich helfe da gern nach. Es war tatsächlich ein ganz, ganz dankbarer Bremer Umstand. Es ist viele Umstände sind da zusammengekommen, die Brim gerettet haben und
Tom?
Ich bin selten so gerührt gewesen tatsächlich, dass dieser Verein diese Stellung halten konnte. Weil Bremen als solches, wir hatten das vorhin, das Thema, manchmal spricht man von diesen großen Vereinen, die buttern einfach Geld rein und dann wird das schon wieder, die können gar nicht absteigen. Und Bremen hat halt nicht diese Möglichkeiten. Man sieht aber, das ist ja auch ein Teil, weshalb ich nicht nur Bremen-Fan geworden bin oder Bremen-Sympathisant, sondern auch Bremen-Fan geblieben bin. Es ist halt der Einsatz in der Stadt, die Offenheit, die Toleranz, die Aspekte Umwelt etc., die da alle reinfließen, die man vielleicht, wenn das auch vielleicht Leverkusen machen würde, viel mehr in sozialen Medien darstellen würde, dass man vielleicht gar nicht mehr diese Blicke hätte gegenüber diesen großen Werksteams. Und wäre Bremen da abgestiegen, wäre das sicherlich ganz, ganz, ganz schwer geworden, wenn nicht gar unmöglich, dass Bremen weiterhin diese Stellung in Deutschland innehat, was Sport und ganz konkret da den Fußball angeht.
Ich muss echt sagen, als Bremen dort in die Relegation gekommen ist, habe ich so viele Nachrichten bekommen, mit wie viel Bier ich trinken würde und wo wir es hinliefern sollten. Ich glaube, wir könnten heute noch das ganze Stadion damit versorgen mit Bier. Die große Lieferung ist natürlich angekommen.
Danke. Bei mir nicht. Bei mir ist kein Bier angekommen. Ich muss das echt mal sagen. Also was hat da nicht funktioniert? Die Logistik ist nicht so toll.
Bist wahrscheinlich mit dem Marseille-Trikot dran gesessen.
Ja, wahrscheinlich.
Leere Versprechung. Der LKW an meinem Haus vorbeigefahren.
Hast dich schnell noch zugegriffen. Tom, aber wie ist das bei dir, wenn du, es gibt ja die vielen Stimmen, die gab es auch vorher beim HSV, die gesagt haben, dieser Club muss einmal absteigen, um sich wieder selbst zu finden, um dann eben einfach mal geerdet zu werden. Weil diese großen Sprüche von, selbst wenn man auf einmal auf Platz 10 ist, träumt man wieder von Europa. Und das hast du aus diesem Verein zum Beispiel auch nie rausbekommen. Die sind abgestiegen, werden sie uns wieder beglücken. Meinst du, dass das für Bremen mal so eine Erdung wäre, zu sagen, einmal zweite Liga und einfach mal wieder sich auf die auf die Basics zurückzubesinnen? Oder hat Bremen diese Demut jetzt schon, weil sie ja erstens auch an Kohfeldt festgehalten haben und jetzt auch nicht mehr die großen Träume haben?
Ich glaube, das steht mir an der Stelle nicht zu urteilen, weil ich viel zu wenig weiß über die Interna. Und du sagst gerade, das einmalige Absteigen, das haben wir ja bereits hinter uns. Wir waren ja schon mal zweitklassig. Und ich glaube, da hat man auch versucht, vielleicht das eine oder andere nochmal wach zu rütteln, auch wenn diejenigen von damals gar nichts, natürlich dem Verein sicherlich noch verbunden sind, aber nicht mehr aktiv tätig. Es war eigentlich noch zu Beginn der Saison zu merken, dass der Verein noch durchgeschüttelt war von dem, was da passiert ist. Das heißt, ich glaube, man ist sogar noch in Art Schockstarre, dass man es überhaupt eigentlich mal loswerden muss. Und alles, was da angeht, dieses einmalige Absteigen, das Rausschmeißen oder das somitige Klären von Verträgen, Verbindlichkeiten, die damit entstehen, wenn man eben die Klasse hält, dass das alles verloren geht und somit man von null starten kann. Ja, dafür braucht man aber natürlich auch den Nachwuchs. Man braucht dann viele, viele andere Aspekte, die dann auch es garantieren, dass man auch wieder aufsteigt. Und das ist, glaube ich, ein viel zu großes Risiko, was man heute einfach nicht mehr in einer so verrückten Welt, in einer so unberechenbaren Welt, dass man sowas gar nicht mehr als prinzipielles Statement von sich geben kann, wie das so häufig empfohlen wird, auch bei anderen Vereinen.
Ich habe mal eine Frage an die ganzen Exiler hier in der Runde. Wie geht's euch? Glaubt ihr, ihr werdet noch viel krassere Fans, als ihr jetzt schon seid, wenn ihr in der Stadt leben würdet, in der auch euer Verein beheimatet ist?
Ja, also bei mir steht es ja an. Also ich bin ja jetzt nur noch eine Woche Exiler und dann geht's für mich wieder zurück nach Berlin. Also ich habe heute mein Hotel für die ersten 2 Wochen gebucht. Und was heißt krasser? Also woran macht man das fest? Also ich werde jetzt sicher nicht mehr Spiele schauen, weil ich habe schon alle Spiele im Exil geschaut. Ich werde natürlich versuchen, öfter in die alte Försterei zu gehen, aber fällt mir dann natürlich auch einfacher als mit 650 Kilometer Anfahrt. Und werde halt sicher viel mehr Zeit mit Union verbringen, einfach auch, weil man so Sachen wie Fantreffen viel leichter aus Berlin machen kann, als ewig weit zu fahren. Und also von Köln aus kann ich natürlich an keinem Fan treffen und nichts teilnehmen. Deswegen werde ich da viel mehr machen. Aber ja, dadurch, dass du halt auswärts so und dann so immer länger unterwegs bist, hast du ja auch schon viel Zeit reingesteckt. Also kann jetzt nicht sagen, was jetzt wirklich krass heißt und was nicht.
Mhm. Naja, vielleicht. Wärst du Stadiongängerin jetzt generell, ja, wenn du wieder in Leverkusen wärst?
Also, dass ich nochmal in Leverkusen wohnen werde, ist relativ unwahrscheinlich. Aber beispielsweise, wenn ich in Köln wäre, zum Beispiel, das ist ja direkt dran um die Ecke, würde ich auf jeden Fall mehr ins Stadion gehen. Ja, denke ich schon. Aber bei mir ist das auch immer stark mit meinem Bruder verbunden, meinem Jüngeren, der auch zeitlang immer regelmäßig von Köln rübergefahren ist und mit dem ich dann auch, wenn ich da bin, gehe, und das würden wir sicherlich dann häufiger machen. Da bin ich von überzeugt. Aber wir sind jetzt beide nicht so die Typen, dass wir uns dann in irgendwelche Fanclubs reinstürzen würden oder so. Und das halte ich für unwahrscheinlich bei mir. Ja nicht.
Martin, ich hatte dich unterbrochen.
Was mich so umtreibt, ist die Frage, also klar, man schaut nicht mehr Spiele, man kann nicht mehr T-Shirts kaufen, als man eh schon gekauft hat, man geht vielleicht öfters mal direkt vor Ort in so einen Fanshop rein, aber ich sag mal, wenn man vor Ort ist, auch die Nähe zum Verein spürt, das sieht man ja in der Stadt, in der man lebt, also ich jetzt als Unioner sehe ja überall Leute mit Union-T-Shirts rumrennen, überall hängen Union-Fahnen, Union ist ja auch in der Presse überall, das ist ja in einer anderen Stadt nicht. Also vielleicht entsteht eben auch durch so eine äußeren Umstände nochmal eine ganz andere Nähe zum Verein. Das ist halt die Frage, ob es den drei Exilern hier unter Umständen so gehen würde.
Also ich habe auch Union-Merch in Köln getragen, allerdings nur, bis mir mal in Köln nachts ein Schal abgenommen worden ist, unter anderem von Prügel. Das war aber dann so, dass dann zwei Köln-Fans nebenan saßen, die dann wieder demjenigen Prügel angedroht haben, der mir den Schal abgenommen hat, oder den zwei. Und irgendwann bin ich dann dazwischen gegangen und habe dann gesagt, ja, das ist hier nur ein Schal von 15 Euro, da lohnt sich jetzt es nicht, drum zu prügeln. Und dann praktisch zwischen den beiden Köln-Fans, oder zwischen den vier Köln-Fans, zwischen den zwei rivalisierenden Fangruppen vermitteln musste. Und seitdem trage ich das jetzt nicht mehr so in der Öffentlichkeit, zumindest jetzt nicht mehr nachts, wenn ich auf Betrunkene treffe. Also das ist schon eine Änderung, die ich gemacht habe. Und ich treffe auch natürlich viel weniger Unioner. Aber wenn ich dann halt welche treffe, dann spreche ich die auf jeden Fall auch immer an. Also das ist jetzt 3-4 Mal vorgekommen in Köln.
Ich habe auch mal ein Fan-Merch im Exil tragen Erlebnis gehabt. Ich habe nämlich noch einen zweiten Exilverein, das hätte ich vielleicht mal vornherein erwähnen sollen. Ich bin auch noch Fan des FK Sarajevo. Das ist der eine von zwei großen Fußballclubs von der bosnischen Hauptstadt. Und das ist ein Verein, der hat so Bordeaux-Farben als Signalfarbe, und die haben irre schöne Fan-T-Shirts, wo so in so geschwungener Schrift so FK Sarajevo draufsteht. Das hatte ich mal auf einem Konzert an, und dann kam nachher jemand zu mir und meinte so, oh, wo ich das her habe und so, und weil die waren selber Exil-Bosnier. Und dann habe ich gesagt, naja, das habe ich halt in Sarajevo gekauft. Da und da im Fanshop und so. Und da waren die dann gleich ganz begeistert und wollten da auch mal vorbeischauen. Und ja.
Wie bist du? Ich glaube, ich darf da noch haben. Wie bist du zu dem Verein gekommen?
Weil ich bin, ich fahre schon sehr lange immer im Sommer dorthin, um über das Filmfestival zu berichten und überhaupt auch ein bisschen über das Land. Und da hat sich so eine Freundschaft entwickelt. Und einer von den Leuten, bei denen ich dann immer bin, also das ist ein Freund von mir, der ist halt seit 100 Jahren FK Sarajevo-Fan, Faruk heißt der. Und der, als ich mal für 3 Monate in Sarajevo als Austauschjournalistin war, hat er mir auch eine Mitgliedschaft von Sarajevo sozusagen spendiert, was absurd war, weil Frauen und Kinder kommen, wenn sie Mitglieder sind, dann umsonst ins Stadion. Was sehr viel darüber aussagt, wie wenig Frauen normalerweise in Sarajevo ins Olympiastadion, ist das übrigens, Winterolympiade, gehen. Und das war dann auch tatsächlich so bei so einem Novemberspiel, wo ich da mal mit ihm war. Also ich gehe immer, wenn ich da bin, dann ins Stadion. Teilweise war ich öfter in Sarajevo im Stadion als in Leverkusen, als ich dort halt mal kurzzeitig gewohnt habe. Und da waren wirklich auch nur Männer. Und sie haben sich auch oft nicht so gewählt ausgedrückt. Aber ich habe dann auch was gesagt, also, und dann, das hatte kurzzeitig zivilisierende Wirkung, so. Also der Schiedsrichter wurde dann mal eine längere Zeit nicht als homophob und auch nicht als Affe beschimpft. Doch, er wurde noch nicht mehr homophob beschimpft, nur noch als Affe. Also das war schon auch hart, so. Aber ansonsten ist FK Sarajevo ein ganz toller Verein. Also ich war da zum Beispiel mal, als die UEFA-Qualifikationsspiel gegen Euroleague-Qualifikationsspiel gegen Mönchengladbach hatten. Und da war das ganze Stadion voll und auch ein paar Leute aus Mönchengladbach waren dort. Und ich war dann halt bei den FK Sarajevo-Fans und die fanden das total irre, dass halt jemand Deutsches aus Berlin bei ihnen ist und nicht für den deutschen Verein. Hat nichts geholfen, haben trotzdem 4-2 verloren, aber kurzzeitig stand es 2-2 und ich konnte dann auch fast alles irgendwann schon mal mitsingen, weil die haben immer wieder das Gleiche gesungen. Und waren einfach total happy, dass sie mal 2 Tore gegen einen Bundesliga-Verein geschossen haben. Und kann ich auch sehr empfehlen, einen Exilverein ganz, ganz woanders zu haben.
Ich darf mich auch noch anschließen. Also wer mich kennt, der weiß, ich zeige Flagge. Man trifft mich selten ohne Trikot tragen, egal wo ich wohne. Also gut, sicherlich wäre es eine andere Situation, wäre ich wohnhaft in Hamburg. Das wäre sicherlich gefährlicher und würde an die eine oder andere Geschichte oder Erlebnis erinnern, was ihr gerade erwähnt habt. Aber es ist wirklich so, dass ich ja dieses Wappen mit Stolz trage, auch wenn ich keine persönliche Affinität im Sinne von Tätigkeit oder aktiver Tätigkeit in dem Verein hatte. Es sind halt die Werte. Und ich weiß nicht, ob es was verändern oder groß verändern würde. Ich würde auf jeden Fall in Bremen wohnend, vielleicht sogar in der Nähe des Stadions, nicht herausstechen. Ich wäre einer von vielen, während ich hier in Köln tatsächlich regelmäßig angesprochen werde. Sei es auch nur kleine, kurze Bemerkungen. Dieses Jahr werdet ihr es schaffen. Dieses Jahr seid ihr nicht unter den letzten dreien. Häufig auch einfach nur ein Lächeln. Das ist wirklich schön zu sehen, dass man eine alte Liebe bei jemandem aufwachen sieht, die sich erinnern an die Zeiten, wie es vielleicht noch unter Thomas Schaaf war oder noch viel, viel länger her unter Rehagel. Und so kommt man gerade in Köln bei den sehr, sehr offenen Rheinländern ganz schnell ins Gespräch. Hat somit auch ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, wie zum Beispiel Dominik. Und ja, würde ich nun am Geburtstag der besseren Hälfte dann ihren Geburtstag sausen lassen und ins Stadion gehen? Bestimmt nicht. Aber statt Karneval zu feiern, würde ich sicherlich häufiger in und um im Stadion herumlungern.
Da habe ich doch gleich mal eine Frage zu deinem Bremen-Leidenstum. Was hältst du zu der These, wie Hamburg das ein paar Jahre alle leiden musste? Sie haben es verdient, abzusteigen. Das hören die Bremer doch jetzt in letzter Zeit auch immer öfter.
Das habe ich so noch nicht gehört. Die Bremer haben es verdient, abzusteigen. Da musst du ins Detail gehen. Haben sie es da?
Naja, also ja. große Dinos, die quasi irgendwann mal im Abstiegsstrudel sind, sich dauernd retten. Und Bremen hat sich ja jetzt auch schon ein paar Mal gerettet vor dem Abstieg und jetzt auch mal prominent in der Relegation. Und da gibt es schon ein paar Stimmen, also zumindest in meinen Dunstkreisen, die sagen, ja, Bremen ist jetzt auch mal fällig.
Okay, dann darfst du mir aber auch gleichzeitig sagen, diese Stimmen, die das sagen, wer hat es denn verdient? Wer ist einer der aufstrebenden Vereine, die sich wirklich sehr gut positionieren und es verdient hätten, da mal um in der ersten Liga eine Chance zu bekommen?
Die Frage beantworte ich dir nur insofern, dass ich immer sage, verdient abzusteigen hat es die Mannschaft, die am Ende die wenigsten Punkte hat und die zweitwenigsten Punkte und die in der Relegation verliert. So, also von mir wirst du das so nicht hören, was sozusagen da die Alternative ist. Aber trotzdem, so die Take-Shit-Grenze von Fans wird ja durch so eine Behauptung ja doch auf eine harte Probe gestellt.
Ich weiß nicht. Grundsätzlich hast du ja mit deinen Aussagen völlig recht, dass die beiden letzten absteigen. Ob es dann tatsächlich durch innen oder von inneren Funktionen heraus zum Abstieg kommt und somit ein verdienter Faktor ist, sei es aus den Funktionärkreisen, aus der verfehlten Politik, Transferpolitik, Nachwuchspolitik. Ich weiß nicht, ich hatte es vorhin schon mal ansatzweise angesprochen. Ist es dann wirklich notwendig abzusteigen, um da einen Neustart zu erreichen? Oder ist mit dem verdient Absteigen etwas ganz anderes gemeint von denen, die es erwähnen?
Naja, da schwingt ja immer so eine Häme mit beim, die haben es verdient abzusteigen. Also ich fand auch, solange Hamburg die Klasse gehalten hat, haben sie es nicht verdient abzusteigen. Aber ja, Bremen hat ja irgendwie da noch einen Bonus gegenüber Hamburg, dass nicht ganz so bundesweit herausgepustet wird.
Das ist wohl wahr. Man muss auch sagen, dass es unglaublich war, letzte Saison mit Ach und Krach, ohne Sieg in der Relegation. Es hat wirklich vieler Faktoren bedarf, dass tatsächlich Bremen die Klasse hält, und dann lässt man sich vielleicht schnell mal zu solchen Aussagen hinreißen. Vergisst dann aber natürlich auch die Umstände, sprich verletzten Tage, Kader etc., sodass man hätte gar nicht davon ausgehen können, dass Bremen es wirklich verdient hat, da unten zu stehen, wenn man gerade die Tabelle der letzten 8 oder 10 Spieltage, die unter den besonderen Bedingungen dann wieder aufgenommen wurden, anschaut, weil sie da ganz normal im Mittelfeld waren. Sicherlich die Umstände dann final, auch dieses recht lustlose oder teilweise ja ein wenig ansehnliche Spiel, lässt man sich dann natürlich schnell mal hinreißen. Und auch ich bin natürlich an die Grenzen gebracht worden, wo man dann sagt, okay, wer so und so handelt, agiert, keinen Ansatz zeigt oder dann einfach mal nicht trifft, der hat es dann in Anführungszeichen nicht nur nicht verdient, Meister zu werden oder gar, wie du vorhin ansprachst, europäische Plätze zu belegen, sondern dann doch mal abzusteigen, weil es einfach einer gewissen Klasse bedarf, um die Klasse zu halten.
Ja, aber als ich angefangen habe, Unioner zu werden, da hatte ich auch nicht wirklich viel Freude. Ich glaube, von den ersten 30 Spielen habe ich keinen Sieg gesehen. Was damals auch zu Union-Zeiten daran lag, dass Union traditionell extrem heimstark und extrem auswärts schwach war, sodass eigentlich fast alle Punkte zu Hause geholt wurden. Und ich kann mich dann noch erinnern, also an eine Woche ganz speziell, da hatten wir erst Auswärtsspiel in Sandhausen, wo ich mein Projekt hatte, und dann Heimspiel und dann Auswärtsspiel in Köln bei Viktoria Köln im Pokal. Und Sandhausen war damals Topfavorit auf den Abstieg, haben einen Punkteabzug sogar bekommen, weil sie finanzielle Probleme hatten und jeder hat damit gerechnet, dass Sandhausen absteigt. Ja, das Spiel hat Sandhausen dann 4-3 gewonnen, und bei Viktoria Köln, im damaligen Viertligisten, sind wir auch in der ersten Pokalrunde rausgeflogen, und ich hatte dann nach der Woche immer noch keinen Sieg von Union gesehen. Und erst als wir dann in Karlsruhe 3-0 gewonnen haben, mit mir dabei, war ich so erleichtert, weil ich dann endlich nicht mehr die ganzen Sprüche hören musste, die mir gesagt haben, ja, du bringst Union Pech und du solltest nicht mehr zu Spielen fahren, wenn du Union Gutes tun möchtest.
Ich weiß, ich kenne es jetzt von Union. Union bemüht sich stark, Exiler mit in das Vereinsleben mit einzubinden. Beispielsweise gibt es ja jährlich die Exiler-Treffen, die ja meistens auch da stattfinden, wo eine große Ballung ist. Also wenn ich das mal so im südwestdeutschen Raum in der Regel finden diese Exiler-Treffen statt. Gibt es das bei Vereinen wie Leverkusen oder Bremen auch, dass sich der Verein um seine Fans und um seine, ja, im Exil lebenden Fans kümmert mit entsprechenden Aktionen? Kennt ihr da entsprechende Aktionen?
Habe ich noch nie was von gehört, muss ich gestehen. Vielleicht war ich auch nicht aufmerksam genug, aber ich folge eigentlich Leverkusen jetzt schon so in den sozialen Medien. Aber wahrscheinlich sind die da noch nicht auf die Idee gekommen. Aber wie gesagt, ich bin auch irgendwie eher so ein bisschen so eine Einzelgänger-Fan. Person. Und ich weiß auch nicht, ob ich da unbedingt hingehen würde. Ich finde es lustig, wenn ich im Berliner Olympiastadion bin, im Gästeblock, Und da ab und zu finden dann da schon mal so, der ist ja dann auch nicht total voll übrigens, ne? Also es würde sich auch gar nicht so groß lohnen. Also das ist ja dann nicht ausverkauft, der Gästeblock, aber kannst du ja meistens so hingehen, ohne, also ja, kommt man schon rein. Und da finde ich das schon lustig, wenn ich da mal mich mit irgendjemandem unterhalte oder irgendwie, ja, man sich seine eigene Exil-Geschichte erzählt oder dann trifft man zum Beispiel jemanden, der tatsächlich Berliner ist und dann Leverkusen-Fan geworden ist in der Vizekusen-Saison und dann dabei geblieben ist und das nicht so als Geburtsfehler hat wie ich. Und dann ist es irgendwie auch ganz lustig, so solche Leute kennenzulernen, weil die sind ja nicht gezwungen irgendwo oder so, ne, das da Fan zu sein. Und aber wenn jetzt hier Leverkusen irgendeine Aktion machen würde in Berlin, würde ich vielleicht aus Neugierde einmal hingehen, aber ich gucke da nicht so gerne so viel rum, also keine Ahnung. Ich bin sowieso auch im Stadion in Leverkusen ganz oft so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe so ein leicht distanziertes Verhältnis teilweise auch zu meinen Co-Fans, weil es kann in Leverkusen durchaus passieren, dass die Heimfans halt von den Auswärtsfans übertönt werden, gerade wenn es rheinländische Nachbarvereine sind. Und manchmal denkt man so, Mann, warum sind wir denn so schlapp irgendwie und kriegen hier nicht mehr auf die Kette? Und ich wahrscheinlich wäre das jetzt aus der Entfernung sogar noch schlimmer. Wahrscheinlich kämen nur 15 Leute oder so zu so einem Exil-Treffen oder so.
Nadine, wo nimmst du denn dieses Durchhaltevermögen her?
Also, irgendwann ist das ja ein Selbstläufer, ne? Also dann kann man das, ist das irgendwie so in der DNA drin. Ich kann mich da gar nicht wehren gegen. Also bin halt Leverkusen-Fan und das muss ich jetzt halt durchziehen bis zum Ende meines Lebens. Also
mein Beileid.
Ja. Ja, das wäre auch totaler Verrat, ne? Also wie soll das ablaufen? Also ich könnte ja jetzt nicht Fan von einem anderen Verein werden. Also stellt euch das mal vor, es wäre ja bei euch genauso.
Das habe ich schon ein paar Mal mitgemacht.
Echt?
Ja, klar.
Bei anderen Leuten oder bei dir selbst?
Nee, bei mir selbst. Ich habe auch einige Vereine durch, bis ich irgendwann mal den Verein gefunden habe, der zu mir passt.
Könntest du denen jetzt dann wieder aufgeben?
Im Moment gibt es keinen Grund dafür. Also ich meine, Marseille ist jetzt nicht besonders erfolgreich gerade, seitdem Paris Saint-Germain durch Katar geführt wird, gewinnen die auch nichts mehr und der Geldbeutel wird auch irgendwie nicht voller in Marseille. Und naja gut, mit Union, das ist jetzt gerade auch eine schöne Zeit, die man so mitnimmt. Aber ich glaube, würde Union in die zweite, dritte Liga absteigen, dann würde ich da auch noch am Ball bleiben. Ist das für mich persönlich eher wichtig, so was sind so für Leute am Ruder? Wie ist die Fanszene durchsetzt? Also das waren schon damals in der Vergangenheit Gründe, den anderen Vereinen, denen ich vorher die Daumen gedrückt habe, beispielsweise Köln, die Gefolgschaft irgendwann zu entsagen und zu sagen, nee, das ist einfach nicht mehr mein Verein. Und die Emotionen kamen dann irgendwo anders her.
Ja, das verstehe ich. Das hätte ich natürlich auch schon tausendmal sagen müssen eigentlich oder können. Ich habe halt auch immer die gute Entschuldigung, ne, dabei zu bleiben, weil ich halt aus Leverkusen komme oder da geboren bin. Und dann kann man das halt immer so verzeihen, dass einem die Leute vielleicht auch leichter, selbst wenn der Verein oder auch ja zweifelhaft ist oder so. Wobei inzwischen sich ja der Unmut irgendwie so eher auf andere Vereine richtet. Leverkusen ist ja inzwischen schon auch fast ein Traditionsverein. Und dadurch, dass wir auch immer so viel unglückliche Aktionen hatten, ne, also und ja, dadurch ist auch so ein bisschen die Sympathie, glaube ich, in Fußball-Deutschland gestiegen. Und ich kriege auch manchmal so nette Beileids oder Sympathie-Messages von meinen Freunden. Die sind da eigentlich total nett mit. Also, und außerdem, man kann ja auch sich einen anderen Verein noch als Zweitverein suchen, wie ich das mit Sarajevo gemacht habe. Aber zweite Liga ist natürlich eine wichtige Frage. Leverkusen wäre ja auch fast mal abgestiegen. Das war ja kurz danach, ne? Also kurz nach unserer großen Erfolgsserie. Und also da bin ich mir nicht sicher, wie intensiv ich das dann noch verfolgt hätte. Ich glaube nicht, dass ich dann kein Fan mehr gewesen wäre, aber dass ich immer genau verfolge, was da jetzt los ist. Vielleicht wäre da die Liebe so ein bisschen abgekühlt. Aber ich schätze mal, auch wenn Leverkusen absteigen würde, wäre ich trotzdem dabei. Weiter, ja.
Wie verfolgt ihr eure Vereine, wenn ihr auf Reisen seid? Ich weiß, Dominik, du bist ja nun beruflich viel unterwegs und du hast ja nun aller Herren Länder warst du ja schon und hast, wie hast du es da probiert? Hast du da, wenn du da, keine Ahnung, ich glaube, du warst mal in Südostasien, warst auch mal auf dem Balkan unterwegs, hast du da immer probiert, wenn Spiele anstanden, die zu gucken?
Ja, also ich habe ein halbes Jahr in Indien gelebt. War nicht ganz einfach, das da zu verfolgen. Also da war es relativ spät, die Spiele. Da habe ich dann mit VPN und Sky Go gearbeitet und habe dann da die Spiele auch weiter geschaut. Also ich erinnere mich noch, wir hatten so einen Housekeeper im Haus, der meinte dann, ja, er kann den Boy losschicken, also ein indischer Jugendlicher, der halt für ihn gearbeitet hat, und uns Bier holen, ob wir Bier haben wollen. Also haben wir gesagt, ja, zum Fußball, klar. Und dann hat er uns gefragt, ihr wollt ihr Tuborg oder Heineken? Ja, gut, Heineken. Und dann kommt er eine Stunde später wieder, Heineken hat es nicht gegeben. Dann ist er ohne Bier wiedergekommen. Also das ist noch eine Geschichte, das haben wir dann halt ohne Bier Fußball geschaut. Und ich habe auch in den USA ja fast ein Jahr lang gelebt und da waren die Spiele halt immer sehr, sehr früh, also ich glaube um 6 Uhr morgens, und ich bin dann immer Samstagmorgen aufgestanden. Ich musste dann mir ein eigenes Fernsehzimmer einrichten, weil im Wohnzimmer ich immer meine damalige Freundin geweckt habe, die im Nebenraum geschlafen hat und ich es nicht geschafft habe, bei Toren von Union ruhig zu bleiben und nicht laut mitzujubeln, bin ich dann extra in ein anderes Zimmer gezogen am Samstagmorgen und nur ein Gartenstuhl und ein Fernseher drin stand, um die Spiele zu verfolgen, damit ich da keinen Ärger bekomme, wenn ich meine damalige Freundin aufwecke. Und da war es dann auch so, einmal sind wir dann, da hat Union dann nicht am Samstag gespielt, sind wir auch, also ich habe in einem Vorort von Houston gewohnt, das war so, ich glaube 50 Kilometer, aber nur eine halbe Stunde bis Stunde, je nach Verkehr in die Innenstadt, und da gab es eine deutsche Bar, die dann immer Bundesliga-Frühstück gemacht hat, und bin dann mit einem Kollegen, der Frankfurt-Fan ist, bin ich dann da mal hingefahren, und ja, da waren wir dann die einzigen, da waren noch nur noch außer uns 10 Amerikaner, die alle im Bayern-Fanclub Houston waren, die nun unbedingt alle Fotos mit uns machen wollten, weil ich im Union-Trikot und der im Frankfurter Trikot, und das war damals ein Spiel zwischen Leipzig und Bayern, das irgendwie 5-3 für Bayern ausgegangen ist, dann war die Meisterschaft schon entschieden, das war irgendwann mal am letzten Spieltag, und die haben dann das noch total gefeiert. Aber ja, es war etwas surreal, dann um 10 Uhr morgens Bundesliga zu schauen. Die haben alle ihr Bier schon getrunken. Und ja, wir mussten fahren und haben dann draußen Frankfurt geschaut. Und ja, ich habe dann auch in den USA auch mal versucht, mir da den US-amerikanischen Fußball anzuschauen. Das hat aber nicht wirklich gut geklappt. Also ich habe mir dann, also das war halt total keine Stimmung im Stadion. Da sind dann nur ein paar, also größtenteils Mexikaner, die haben sich dann für den Fußball interessiert. Texas ist ja auch nicht weit von Mexiko. Und da wurde dann laut auf Spanisch geflucht, aber mir hat das nicht so wirklich was gegeben. War auch noch viel teurer. Also ich glaube, ich habe für mein Ticket 40 oder 50 Dollar bezahlt, was ja auch fast der gleiche Europreis ist. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland geflogen und habe gesehen, Union spielt am Tag meines Rückflugs in Düsseldorf, also nicht weit von Köln. Bin im Flughafen in Frankfurt gelandet und hab's dann riskiert. Also es war nicht viel Zeit, dass ich es rechtzeitig geschafft hätte. Aber ich habe mir dann doch ein Ticket gekauft, weil ich mir gedacht habe, ja, kostet ja im Vergleich zu allem, was man in den USA macht, an Freizeitaktivitäten nichts. Dann riskierst du es halt und schaust, ob du rechtzeitig ins Stadion kommst. Und dann sind wir aber leider eine Stunde verspätet losgeflogen, weil sie einen aus dem Flugzeug raustragen musste, der so betrunken war, dass er nicht mehr mitfliegen konnte. Und dann hatten wir eine Stunde Verspätung. Ich bin dann im Flughafen in Frankfurt gelandet, nachdem ich die ganze Nacht durchgeflogen bin, und bin dann direkt nach Düsseldorf gefahren. mit dem Taxi zum Stadion und habe es dann noch zur Halbzeit ins Stadion geschafft, total übermüdet. Aber ich war trotzdem überglücklich, mal wieder Union sehen zu können, live im Stadion, nachdem ich das halt ein halbes Jahr nicht geschafft habe durch meinen Auslandsaufenthalt. Und auch das Spiel in Dortmund, jetzt in der letzten Saison, da war ich im Urlaub in Albanien und Albanien gehört nicht zur EU und VPN hat auch nicht mehr funktioniert, leider. Leider hat Sky das gemerkt und das nicht mehr zugelassen. Also bin ich dann, wir sind dann an dem Tag, an dem Dortmund gegen Union gespielt hat, an dem Ort angekommen gerade. Also ich kannte mich dann noch nicht aus und dann habe ich den halben Tag, immer wenn ich irgendjemanden getroffen habe, gefragt, wo man den Fußball schauen kann. Und habe dann eine Hotelbar gefunden, die gesagt haben, ja, sie zeigen Fußball, aber da kommt ja Napoli auch gegen, ich weiß nicht, gegen wen sie gespielt haben, Napoli, Juve oder so. Und dann habe ich aber geschaut und dann war genau so, dann war Union gerade vorbei, bevor Napoli angefangen hat. Also haben sie dann gesagt, ja gut, wenn du hier was isst und was trinkst, dann zeigen wir das Spiel. Dann haben sie noch, als ich dann gekommen bin, den Barcelona-Fan rausgeschmissen, weil der gerade ein Spiel lief und dann haben sie es extra für mich angemacht und ich habe dann auch so laut geschrien, dass die Dame am Nachbartisch hier einen ganzen Kaffee verschüttet hat, als Union das 3:1 geschossen hat und danach bin ich dann durch den Ort in Albanien gelaufen und dann haben mich Leute angesprochen und gefragt, wie Union gespielt hat, weil ich die dann auch schon gefragt hatte, wo ich denn einen Ort zum Fußball schauen finden kann.
Hättest du ja einen Autokorso initiieren können.
Ja, alleine ist ein Autokorso ziemlich lustlos. Vor allem erkennt das Trikot ja auch niemand in Albanien.
Ja. Tom, bist du, wenn du unterwegs bist, versuchst du dann Bremen gucken zu können oder sagst du dann, na, ich bin jetzt im Urlaub oder dienstlich unterwegs, was auch immer, dann ist es halt so, wenn du es mal nicht dazu schaffst.
Das kann natürlich passieren, gerade wenn es ein Urlaub ist, der ausgerichtet ist nach irgendwelchen Aktivitäten, sei es Surfurlaub oder dergleichen, dann lässt sich das ja nicht immer mit dem Teenhub vereinen. Und grundsätzlich ist dann aber schon die Idee, ähnlich wie Dominik, dass man tatsächlich eine Bar irgendwo in der Nähe findet, die dann tatsächlich sich irgendwie überzeugen lassen, dass man zu passenden Zeiten entweder A überhaupt geöffnet hat, oder dass sie vielleicht die Kneipe ein bisschen früher aufmachen und dass man dann tatsächlich in das Vergnügen kommt, den eigenen Verein spielen zu sehen. Weil tatsächlich auch VPN nicht immer eine Option ist. Und das Schönste ist aber, ich hatte es aber leider noch nicht erleben können, aber im Freundeskreis, wenn man tatsächlich, und da kommen wir so ein bisschen zu der Arbeit für Exiler von einem Verein, mit ins Ausland reist, sei es ein Trainingscamp, sei es eines dieser Freundschaftsspiele oder eine Reihe von Freundschaftsspielen, wo man dann tatsächlich das möglicherweise mit dem Urlaub verbinden kann und dann tatsächlich dort sieht, wie anderen das Feuer plötzlich für den einen oder anderen Spieler mit vielleicht auch Abstammung aus dem Land, die Begeisterung dann auch für den Verein überschwappt. Das ist wirklich was ganz Tolles.
Und Martin, du bist ja viel in Frankreich unterwegs. Wenn du da unterwegs bist und es läuft Marseille und es läuft, es würde Union kommen, was würdest du denn einschalten?
Ja, Martin ist gerade nicht am Platz.
Der stimmt, hat sich. Ja, naja, dann.
Definitiv Union. Das ist ohne Frage.
Wer antwortest du jetzt für Martin? Ja. Wie ist es bei dir, Nadine? Schaust du im Urlaub auch Leverkusen-Spiele?
Nee, eigentlich nicht, muss ich gestehen. Also jetzt war ich ja Corona-bedingt, bin ich ja nicht weit gekommen. Also da schon, aber sonst, ich gucke dann auf die Ergebnisse. Das mache ich schon. Also gehe dann auf die App und gucke mir den Spielbericht an, aber dass ich dann versuche, irgendwie über VPN oder ähnliche Dinge mir das zu ermöglichen, da bin ich dann doch wahrscheinlich nicht fanatisch genug. Mir reicht es dann einfach, das Ergebnis zu erfahren.
Ja, mittlerweile habe ich auch rausgefunden, dass man auch in der Fritzbox einen VPN einrichten kann und dann praktisch über das Netzwerk zu Hause surfen kann und relativ einfach einen VPN selber bauen kann und so auch Spiele dann, egal wo man ist, schauen, weil das nicht, das wird dann als das Heimnetzwerk getrackt.
Gut, denn dieses Wissen haben natürlich hat natürlich nicht jeder. Ja. Ich habe auch eine Fritzbox, aber dass man das damit machen könnte.
Jetzt weißt du es.
Ich bin ja auch ITler.
Eben, aber das Wissen reicht ja noch nicht mal. Wissen, ja, okay, aber wie stelle ich das an? Aber egal, notfalls Dominik anrufen. Martin ist ja immer noch nicht da, heben wir uns mal die Frage auf, aber Nadine, das, mal zu einem anderen Thema. Wir hatten es eingangs erwähnt, du schreibst unter anderem mit Tillmann zusammen den Queerspiegel. Nun sind wir natürlich in Deutschland aktuell in den Stadien in gewissen Situationen, dass beispielsweise, wir können sie ja bei Union einigermaßen sehen, dass sich eine Entwicklung abzeichnet, wo wir sagen, okay, da läuft gerade nicht, zwar noch nicht aus dem Router, aber man merkt, es sind wieder straighte Vorbehalte zu finden. Sei es, dass es manche bewusst tun, manche unbewusst, wenn sie einfach sagen, du schwule Sau, meint damit den Schiedsrichter oder beschimpfen die Spieler entsprechend homophob. Ist das ein Thema, mit dem du dich beschäftigst, dem du folgst, mit
den Situationen in den Stadien? Also ich muss gestehen, dass ich im Stadion der Zeit, außer zum Beispiel den Sarajevo, habe ich das vielleicht einmal noch irgendwo in einem kleineren Stadion mal erlebt, aber ich habe es noch nie im Olympiastadion oder in der Bayer Arena erlebt. Aber natürlich ist mir bewusst, dass es Homofeindlichkeit genau wie Rassismus in deutschen Stadien gibt. Und es ist ja kein Wunder, dass bis jetzt immer noch kein europäischer Spieler gewagt hat, sich zu outen. Aktiver Spieler. Ich meine, Hitzelsberger hat es ja auch erst getan, als er seine Karriere beendet hat. Und es ist natürlich komplett unwahrscheinlich, dass es keinen einzigen schwulen Fußballspieler auf diesem Kontinent gibt, aktiven. Aber da ist die Angst so groß, obwohl wir das Jahr 2020 haben, sich diesen Schritt trauen, das sagt schon sehr, sehr viel über die Atmosphäre aus und über die wahrscheinlich auch nicht nur imaginierte Homofeindlichkeit, ne? in Teilen der Fanreise. Und das ist, meiner Meinung nach, wird da nicht genug gemacht. Es liegt aber natürlich auch an Dingen wie, dass der Sport immer noch dieser Sport als sehr große Männlichkeitsrepräsentation gesehen wird. Ne? Also das ist einfach so ein sehr rückständiges Verständnis von Männlichkeit irgendwie auch immer noch gibt, dass da so bewahrt werden will, offenbar. Und da möchte man dann, das ist wie so eine letzte Version, ne? Da möchte man sich das nicht nehmen lassen vielleicht und dann im Stadion das nochmal alles rauslassen. Und ich finde es super, dass es inzwischen sowas gibt wie die Hertha-Jungs zum Beispiel. Also Fangruppierungen, die auch offen queer sind und die Regenbogenflagge hochhalten in den Stadien. Das finde ich super und das hilft auch sehr stark. Und ich freue mich übrigens auch immer, wenn Mannschaftskapitäne die Regenbogenbinde haben. Das sieht man ja auch ab und zu mal. Das sind wichtige Sachen, aber ich glaube, da ist der Fußball leider sehr stark hinten dran immer noch. Und ich bin sehr dafür, dass jeder und jede, die im Stadion irgendwie sowas hört, so einen homofeindlichen Spruch gegen Schiris oder gegen gegnerische Spieler, da einfach was zu sagen. Dass man einfach sagt, du, pass mal auf, ist nicht cool, das wollen wir hier nicht hören. Also, dass sich die Fans untereinander irgendwie auch erziehen. Also, weil ich glaube, das sind tatsächlich bestimmt nicht alle. Und sobald jemand dagegen redet oder zwei oder drei, kann man da vielleicht auch hinkommen, dass das ein bisschen reflektiert wird. Ja, genau wie das Bananengeschmeiße und die Affenlaute und so weiter. Das hat man ja schon gesehen, dass da halbe Stadien aufgestanden sind und sich dagegen positioniert haben. Und das würde ich mir halt auch im Falle von feindlichen Anfeindungen wünschen. Ja.
Meinst du, es hätte Sinn, wenn Mannschaften, die das mitbekommen, sagen, okay, unter diesen Bedingungen möchten wir nicht mehr spielen, wir gehen vom Platz? Würdest du das unterstützen, wenn Mannschaften so jetzt darauf reagieren würden?
Auf jeden Fall, na klar. Also das halte ich nur leider, finde ich, besonders realitätsnah. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht eventuell in den Mannschaften selber dann noch irgendwie ein bisschen Vorbehalte sind oder so. Aber das finde ich natürlich fantastisch. Also auf jeden Fall. Ich finde es immer gut, wenn es nicht nur so kleine symbolische, wir schwenken mal kurz an irgendeinem Tag hier die Regenbogenflagge-Aktionen sind, sondern vielleicht auch, wenn das so was Spontanes wäre oder so. Und wenn man sich da auch wirklich kontinuierlich gegen ausspricht und wenn man immer wieder sagt, das hat hier keinen Platz, ja, und auch aus den Fangruppierungen selbst. Also ich finde es toll, wenn Fanclubs vielleicht, die nicht queer sind, da sich auch mal irgendwie mit Initiativen hervortun würden. Also alles, vom Streik bis hin zu kleinen Aktionen, finde ich, dass nicht genug Aufmerksamkeit auf das Thema gelegt werden kann.
Ich finde, da sollte es jemanden, der die Vorreiterrolle geht. Was kann ein FC Bayern München heutzutage noch erreichen? Die 50., genau. Die 100. Meisterschaft? Die sollten sich ganz klar hinstellen und sagen, wir wollen den ersten Spieler engagieren, im Team haben und da eine Vorreiterrolle haben. Ich weiß nicht, wie man das dann umsetzt. Da bin ich der falsche Mann zu fragen. Aber es gibt tatsächlich ganz tolle Vereinigungen in Deutschland und weltweit, die sicherlich mit dem FC Bayern hinsetzen, zusammensetzen und da ein Konzept ausarbeiten. Ob es dann tatsächlich jemand aus der eigenen Jugend ist, der schon sehr früh bereit war, sich zu öffnen, weil das ist ja immer auch noch eine persönliche Frage. Ne? Man kann jetzt endlich niemanden zwingen oder sagen, ja gut, wir suchen jetzt krampfhaft jemanden, der jetzt endlich sagt, okay, hier, ich bin queer. Und vielleicht schauen wir auch auf die ganz falsche, nicht Sportart, aber auf die ganz falsche Richtung, sondern vielleicht sollten wir im Frauenfußball mal schauen. Ich weiß nicht. Wäre das vielleicht ein Ansatz?
Naja, im Frauenfußball gibt es ja wahnsinnig viele offen lesbische Spielerinnen. Also da braucht man ja nicht lange zu suchen. Da ist es ja eher andersrum so, dass die Spielerinnen teilweise dann, weil es so ein Vorurteil war, das sind ja alles Mann, Weiber und Lesben und so weiter, so richtig abwertend den Frauenfußball gegenüber getreten, dass teilweise Frauenfußballerinnen sich dann irgendwie dachten, sie müssen sich besonders weiblich geben. Ich kann mich noch erinnern, als die WM hier in Deutschland war, da gab es einen grauenvollen Werbespot von der Fußballnationalmannschaft. Da waren die alle total überschminkt und haben da so rumposiert. Und da wollte man sozusagen dem Frauenfußball so ein extra Stereotyp weibliches Image geben und auf gar keinen Fall in diese Richtung auch, obwohl es dann auch schon offen queere Spielerinnen gab. Nadine Anger hat zwar eine Weile gebraucht, ja, aber die hat sich ja dann auch irgendwann mal hingestellt und gesagt, auch im Übrigen ja verheiratet und so weiter mit einer Frau. Aber also der Frauenfußball ist da ja schon 1000 Jahre weiter. Nee, es braucht schon, glaube ich, ein Outing von einem oder noch besser, vielleicht drei Spielern, Profispielern, die aktiv sind am besten. Nicht nur aus Deutschland, das wäre am coolsten, wenn einfach mal so ein kleines Massen-Coming-Out wäre. Und das könnte man ja eigentlich auch koordinieren. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass das so unmachbar ist. Ja. Aber wahrscheinlich wirklich so, wie du eben gesagt hast, so ein Verein wie der FC Bayern müsste sich da mal hinstellen, das auf seine Agenda schreiben, sich mit zwei anderen Vereinen zusammentun und sagen, okay, komm, wir wissen, wir haben einen schwulen Spieler, wir wollen den und noch einen anderen dazu unterstützen, dass er rauskommen kann und dann alles dafür geben, alles abzuwenden von dem, was da möglicherweise auf den einprasselt. Das wäre in der Tat mal ein gesellschaftspolitisches Engagement. Da könnte der FC Bayern sich tatsächlich mal irgendwie eine hervortun auf eine Weise, wie man das, wo dann auch Leute, die dem Verein nicht so anhängen, vielleicht sagen Respekt. Also da wäre ich auf jeden Fall auf deren Seite. Aber ich frage mich, wann sowas mal kommt. Ja.
Ja, die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich glaube, den findet man nie. Es muss einfach irgendwann mal getan werden.
Ja.
Dass man einfach, ich kann mich daran erinnern, auf Twitter ging im letzten Jahr oder war das Anfang dieses Jahres schon eine Nachricht rum, dass sich ein Zweitligaspieler outen wollte, was er dann aber irgendwie nicht getan
hat. Das war genau. Schlimm. Den haben wir versucht, das war der Gay-Bundesligaspieler, hieß der.
Richtig, genau.
Den haben wir auch angeschrieben. Der hat, und der hatte also das, ich bin mir bis heute nicht sicher, was genau dahinter gesteckt hat, ob es diesen wirklicher Spieler war oder nicht. Er hatte dann auch so eine ganz bestimmte Agenda. Wir hatten ihn auch angeboten, mit ihm zu sprechen, ohne das irgendwie seine Anonymität zu auffliegen zu lassen. Da kam nicht so viel rum. Also ich fand es interessant, wie schnell der sehr viele Follower hatte, wo man gesehen hat, das Thema bewegt viele Leute. Und das hat schon ein bisschen was bewirkt, aber am Ende war das doch eine Luftnummer. Also ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist aus dem Account. Habt ihr den nochmal beobachtet?
Na, ich bin dem damals auch gefolgt, aber irgendwie, ich habe da jetzt auch schon lange nicht mehr reingeguckt oder ich habe auch lange nichts mehr gelesen von ihm. Ja. Weißt du, das war ein PR-Gig oder?
Also ich habe da auch einige Sachen gehört, die sehr, sehr seltsam waren. Also ich glaube auch nicht, dass da wirklich viel dahinter steckt. Aber also das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, auf jeden Fall. Aber es ist halt eigentlich ein Thema für eine komplett neue Sendung.
Stimmt, wir sind abgeschweift.
Ja.
Aber wir können ja gerne mal eine Sendung drüber machen. Ich komme gerne nochmal wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Gerne, also wir hatten Exiler. Genau.
Tom, als Exiler beschäftigt man sich ja nicht nur mit Themen des Exils, sondern auch mit all den anderen Themen. Und ob es dann vielleicht eines Funktionärs bedarf, nur sind die Funktionäre in all den Vereinen halt häufig frühere Fußballspieler, die entweder nie das Coming-out geschafft haben, um tatsächlich einfach eine Plattform zu geben, in einem Verein eine Sicherheit, weil eben die ganz oben ja eh schon offen diesem Thema umgehen. Und solange das wohl nicht der Fall ist, wird es wohl auch nicht den Moment oder die Sicherheit geben.
Ja, es ist die Frage, ne? Also ob das wirklich bei allen Funktionären so der Fall ist. Es werden auch natürlich Spielerberater mal gefragt, aber die sind wahrscheinlich auch vielleicht risikoscheu bei sowas. Ich weiß es nicht. Es müssen wahrscheinlich schon ein paar Sachen zusammenkommen, damit wirklich ein Spieler sicher fühlt, das machen zu können. Ja.
Martin, wir waren vorhin, als du auf einmal weg warst, waren wir ein bisschen abgeschwiffen von dem eigentlichen Thema. Ich hatte vorhin gefragt, ohne zu sehen, dass du nicht da bist, was ist, wenn du in Frankreich unterwegs bist und es läuft Marseille und Union parallel? Für was würdest du dich entscheiden?
Ich musste mich bisher noch nicht entscheiden. Also das ist eine sehr, sehr abstrakte Frage. Genauso wie die Frage, für wem ich die Daumen drücken würde, wenn beide Teams irgendwann mal in irgendeinem Wettbewerb gegeneinander spielen würden. Schwierig zu beantworten, weil das sind so wie jetzt, wenn zwei Kinder gegeneinander kämpfen, keine Ahnung, Boxkampf, man bringt seine Kinder zum Boxverein und die kämpfen dann gegeneinander und irgendeinem muss man dann die Daumen halten. Das ist nicht sehr, sehr gut möglich. Ich kann nur sagen.
Dann würde ich als Vater intervenieren, wenn deine Kinder sich gegeneinander prügeln müssen.
Ach nee, dann sind es ein paar Tage ruhig. Nein, Quatsch. Zumindest kann ich die Frage beantworten, wenn Marseille gegen eine deutsche Mannschaft im Europapokal spielt und ich drücke in der Regel bis auf diesen Eindringling aus Österreich immer den deutschen Verein, selbst Borussia Dortmund die Daumen im Europapokal. Aber wenn eine deutsche Mannschaft gegen Marseille spielt, ist die Frage ganz klar beantwortet. Also und ich glaube, boah, jetzt verlieren wir wahrscheinlich viele Follower, aber ich glaube, ich würde Marseille die Daumen drücken.
Ja. Ich habe auch einen Zweitverein, dem ich die Daumen drücke. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Das ist in dem Fall der zweite Fußballclub aus Hamburg, der nicht so groß und die Raute auf der Brust hat.
Altona.
Ja, natürlich. definitiv. aber ich würde immer, wenn beides parallel läuft, und die Chance ist natürlich jetzt nicht, klar, ist genauso theoretisch, immer auf meinen Herzensverein gehen. Aber gut, das ist ein anderes Thema, kann man sicherlich später mal das Thema Zweit Vereine sicherlich mal als extra Thema machen.
Na, die Frage, die grundsätzliche Frage, die man sich ja bei Fußballvereinen immer stellen muss, das hattet ihr ja vorhin ja schon, der Verein kommt zu einem selber oder kommt man selber zum Verein? Ich glaube schon, dass das auch eine gewisse Form von eigener Entscheidung ist, sich für seinen Verein zu entscheiden. Also ich meine, ich habe es mit Hertha probiert früher als Kind, hat überhaupt nicht funktioniert, weil es mir einfach doch zu viele Nazis da im Stadion waren und naja, ich habe mich jetzt mehrfach für einen Verein entschieden und ich glaube, das ist eine ganz andere Frage, ob der Verein wird einen in die Wiege gelegt, ob das nicht totaler Bullshit ist.
Ja, wobei man da auch, also ich habe mich mit einem dunkelhäutigen Spieler, nicht Spieler, sondern dunkelhäutigen Hertha-Fan unterhalten, der meinte, er ist zur Union gegangen und da ist er sofort beleidigt worden, rassistisch, und dass ihm das bei Hertha nie passiert wäre. Also ich glaube, das kommt immer drauf an wen man gehört. Also ich möchte jetzt nicht Hertha-Fans generell als
Rassist. Also das Hertha BSC, von dem ich spreche, ist das Ende der 80er, Anfang der 90er, als Hertha in der zweiten Liga rumdümpelte vor 3000 Zuschauern und es einfach keine Alternative gab. Blau-Weiß 90 war ja dann auch weg. Das wäre eigentlich mein Berliner Verein gewesen. Es gab halt immer wieder Ausfälle mit Hertha BSC, deswegen hat das nicht funktioniert. Ob das Thema heute noch so aktuell ist mit Rassismus im Stadion bei Hertha, glaube ich auch nicht mehr. Das sehe ich jetzt eher so 50-50. Also wenn du ins Stadion gehst bei Union oder bei Hertha, kann es dir in beiden Stadien passieren als Dunkelhäutiger, dass du rassistisch beleidigt wirst. Aber die Frage, so als, also um jetzt ein bisschen wieder bei dem Exiler zu bleiben, man sucht sich doch als Exiler doch schon eher einen Verein aus. Also wenn ich jetzt so an dich denke, Tom, das ist ja schon doch eher eine bewusste Entscheidung gewesen, als deine Oma ist mit dir immer als Kind zu Werder gegangen. Bei Nadine ist es umgekehrt, die kommt aus Leverkusen und hat deswegen dazu auch noch einen Bezug zu ihrer Heimat. Also das Thema ist doch sehr divers.
Ja. Ich hatte es ja leicht angesprochen, genau. Es ist tatsächlich sicherlich nicht das erste Aufeinandertreffen. Das hat man ja mit ganz, ganz vielen Vereinen plötzlich durchs Leben hinweg, so wie das auch Dominik beschrieben hat. Aber das Bleiben, das ist dann das Entscheidende und das ist natürlich zu einem gewissen Grad das Aussuchen, dass sich Aktive dafür interessieren und dabei bleiben, natürlich.
Ja, im Vorgespräch hatte Tom einen Gedanken gebracht, der jetzt gut dazu passt. Der meinte halt auch eigentlich, wenn man jetzt mal überlegt, eigentlich sind wahrscheinlich 99% oder zumindest 90% aller Fans Exiler. Also ich meine, die leben das dann wahrscheinlich nicht so aus wie ich oder wie andere, aber wenn man jetzt so an die ganzen Fans der Premier League da denkt, wie viele Fans Real oder Barcelona oder Liverpool auf der Welt hat, da sind wahrscheinlich die allermeisten davon Exiler,
die noch nie im Stadion sind. Das sind Vereine, die haben ja nur deswegen Fans, weil sie in Europapokal immer Pokale gewinnen. Also das ist nicht so wie Marseille, die mal mit dem Ausrutscher mal die erste Champions League gewonnen haben und jetzt rennen hier lauter Kids mit Marseille-Trainingsanzügen durch die Stadt. Es ist ja schon PSG, es ist schon Manchester United, wobei die auch nicht mehr so viel wie früher. Chelsea ganz viel, Barcelona, Real. Also diese Masse an Fans, das sind ja tatsächlich nur begründete Verbindungen.
Ja, mit Sicherheit, aber das ist jetzt kein Qualitätsurteil, aber einfach wie viele das sind. Also da hatte ich eigentlich vorher auch noch nie drüber nachgedacht, dass es eigentlich mehr Exiler gibt als Leute, die wirklich in der Stadt wohnen.
Also dann wäre ja auch mein Vater als Bayern-Fan Exiler und ich glaube tatsächlich, da gibt es ganz viele Bayern-Fans, denen ich niemals den Button Exiler ans Revers heften würde, so wie jetzt euch dreien.
Ab welcher Distanz fängt das Exil an?
Ja, genau. Also das ist eigentlich ein bisschen gemein, ne? Aber ich finde natürlich auch wiederum, hast du recht, weil ganz viele von diesen Bayern-Fans zum Beispiel, die sich ja auch in Berlin zum Beispiel tummeln, sind natürlich reine Erfolgsfans. Ich kenne auch welche. Und die leiden dann zwar natürlich auch mit, ja, weiß ich gar nicht, wann die leiden, aber also die haben dann manchmal irgendwelche Probleme, wenn Gnabry mal nicht spielen kann oder so. Aber eigentlich kann ich die nicht so richtig ernst nehmen, weil die sozusagen sich ja schon so aus so einer für mich zweifelhaften Motivation diesem Verein zugewendet haben. Ja.
Ist ja auch bei Dortmund so, finde ich. Also bei Dortmund ist ja auch so, wäre Dortmund nicht in der Mitte der 90er Meister geworden zweimal und hätte die Champions League nicht gewonnen, dann hätte es nicht so viele Dortmund-Fans gegeben. Ich erinnere mich, Mitte der 80er, als ich mich für Fußball interessiert habe, gab es überhaupt niemanden, der sich für Borussia Dortmund interessiert hat. Das waren andere Clubs, das war Hamburg, das war Bayern, das war Bremen, das war, glaube ich, Stuttgart noch mit Klinsmann und Gaudino und den ganzen Jungs. Aber ich genauso wenig kann ich die Dortmund-Fans ernst nehmen, die jetzt scharenweise alle Dortmund-Fans sind. Ich glaube, die sind eher Anti-Bayern-Fans, als dass die Dortmund-Fans sind. Und naja.
Ja, ich möchte jetzt nicht bewerten. Also du bist ja auch durch einen Erfolg zu Marseille gekommen, wenn ich das richtig gehört habe.
Nö. Da in der Zeit hatten sie tatsächlich, da war gerade Lyon Serienmeister und Marseille hatte auch schon lange nichts mehr gewonnen. Nee, also es war gar nicht wegen Erfolg. Nö, kann ich nicht sagen.
Ja, also ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber trotzdem gibt es halt diese Fans und denen möchte ich jetzt auch nicht das Fansein absprechen, nur weil sie halt einem erfolgreichen Club die Daumen drücken. Also für mich ist es natürlich auch nichts, aber ich möchte jetzt auch niemandem anderen das Fansein absprechen oder Fans bewerten, je nachdem, wie erfolgreich der eigene Verein ist. Sonst hast du ja auch, wenn du Fans von einem erfolgreichen Verein sein möchtest, könntest du ja gar kein richtiger Fan sein nach der Lesart dann.
Genau, aber es ging ja eher um das Thema Exziler und da hast du ja, als du bei Textilvergehen vor kurzem zu Gast warst, da ging es ja auch um dein Leben im Exil. Das sind halt eben doch nochmal ganz andere Qualitäten, wenn man sich so für seinen Verein hingibt und so viel reist und probiert, so möglichst viel mitzunehmen, was im Bewegungsradius von einem selber ist, was stattfinden kann, außer Spiele in Gladbach, Köln, wo auch immer du schon warst. Ich meine, du warst auch in Heidenheim, ne? Darf man auch nicht unerwähnt lassen.
Also ich glaube, in der ersten Liga habe ich alle Stadien bis auf zwei gesehen, aber eigentlich die meisten davon schon vor Union, weil ich, wie gesagt, ja auch Fußball interessiert war und auch das Stadionerlebnis als was Existenzielles meines Fanseins begreife und deswegen halt auch zu Spielen gegangen bin. Ich war vorletztes Jahr, als Union noch in der zweiten Liga gespielt hat, auch zum Beispiel auch in Bremen zum ersten Mal gegen Stuttgart, weil ich da zufällig in der Gegend war. Aber deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass jemand, der zu Hause die Spiele verfolgt, nicht genauso leidenschaftlich sein kann. Also ich habe auch schon Dokumentationen von irgendwelchen Dörfern in Afrika gesehen, wo dann irgendwie 30, 40 Leute vorm Fernseher sitzen und ich glaube von Liverpool die Spiele verfolgen und da total ausrasten. Also da fehlt ich habe halt auch das Glück, dass ich in der westlichen Welt wohne und mir das halt auch leisten kann, so viele Spiele zu besuchen. Wenn
bist bald in der östlichen Welt, mein Freund.
Ja. Du weißt, was ich meine. Ich hatte die Gnade der wohlhabenden Geburt, also zumindest was das Land angeht. Jemand, der halt in Afrika sitzt und kann genauso leidenschaftlich sein wie ich und hat halt aber vielleicht nicht das Geld und die Möglichkeiten, dann zu einem Spiel zu reisen.
Und jetzt stellt euch nur vor, nicht nur Kontinente trennen euch von eurem Lieblingsverein, sondern sollten wir irgendwann mal eine interplanetare Spezies werden, dass man tatsächlich auf dem Mars sitzt und die Bayern anfeuert mit, ich weiß gar nicht, ich glaube bis zu 31 Minuten Delay, Verzögerung.
Auf dem Mars, auf dem Mond, überall eine Bayernsau wohnt.
Ja, es ist soweit. Es ist jetzt kein Szenario der nächsten 5 Jahre. Nee. Bis dahin ist Bayern wahrscheinlich sowieso in der Super League und ich muss mich nicht mehr damit beschäftigen.
Genau. Haben wir noch ein Thema? Sonst hätte ich noch zwei abschließende Fragen oder eine und noch eine, doch zwei abschließende Fragen.
Mach mal.
Aktuell, wenn ich mir die Tabelle angucke, sind Vereine am Ende der Tabelle, dem man es eigentlich nicht zugetraut hat. Also Mainz, Schalke, Köln. Gut, Köln vielleicht noch, Mainz und Schalke eher wahrscheinlich nicht. Wo seht ihr denn eure Vereine am Ende dieser Saison, wenn sie denn bis zum Ende gespielt wird? Aber davon gehen wir mal aktuell aus. Nadine, wo siehst du Leverkusen, wenn die Saison vorbei ist?
Also ich träume eigentlich vom Platz 3, aber Hauptsache halt ein Champions League Platz. Fände ich schon gut mal wieder, obwohl es irgendwie mit der Champions League ja klappt ja irgendwie nicht so richtig momentan. Aber ja, sagen wir mal so, Platz 3 bis 5 wäre ich total zufrieden. Und ich würde mich auch freuen, wenn sie jetzt schaffen, nicht gegen Frankfurt auszuscheiden im Pokal.
Oh, das ist ein schönes Spiel.
Frankfurt. Ja, ich habe schon ein bisschen Angst irgendwie.
Also wenn eine Angst haben, müssen wir das.
Ja, trotzdem.
Zwei Trend-Erfahrungen.
Ja, ja, stimmt schon. Nee, aber so. Platz 3 bis 5 fände ich super.
Okay. Tom, bei Bremen?
Die Bremer sehe ich im unteren Mittelfeld. Wir haben bisher, so wie es jetzt steht, gegen die komplette untere Tabellenhälfte gespielt in den bisherigen Spieltagen. Ausgenommen Augsburg, die mit uns punktgleich sind. Das heißt, uns stehen ganz, ganz große Aufgaben bevor von Teams, die momentan schon mal den Drive haben, die momentan einfach in der Saison gut gestartet sind und hervorragend aufgestellt sind. Von daher können wir, glaube ich, ganz viel Glück davon reden, wenn wir im unteren Mittelfeld landen. Vielleicht wird es tatsächlich sogar nochmal spannend. Es wird wieder um den Abstieg gehen. Ansonsten, Union würde mich riesig freuen, wenn die tatsächlich international nächstes Jahr vertreten sind. Wie auch immer das dann ablaufen wird.
Ja. Ich glaube, dass, das Thema kam ja heute schon in mehreren, das gibt ja einige Zeitungen, die das dann hochjubeln und jetzt Union schon auf Champions League Kurs sehen.
Keine Sorge, Max Kruse, der war unser Heiland definitiv. Und der wird euer Heiland.
Ja, ich bin froh, wenn wir die 40 Punkte erreichen und ich dann mit Sicherheit, mit einer gewissen Sicherheit die letzten Spiele mir angucken kann und mich zurücklehnen kann und sagen, alles safe, wir bleiben im nächsten Jahr auch noch in der ersten Liga, aber alles andere ist für mich einfach außerhalb der jeglicher Realität. Das ist eine Momentaufnahme, wie es gerade ist, dass wir 3 Punkte hinter Leverkusen sind, also und vor Wolfsburg, vor Gladbach, vor Frankfurt, natürlich auch vor Hertha. Das ist eine Momentaufnahme. Und ich glaube, am Ende wird es darum gehen, über dem Strich zu bleiben. Ich sehe Union schon besser als im letzten Jahr. Ich würde schon sagen, 10. oder einstellig, 9., 8., also sowas in der Region. Wie sieht es bei dir aus, Martin? Jetzt nicht für Marseille, sondern...
Ach doch, ich habe mich jetzt schon mental auf Marseille vorbereitet. Also für Marseille geht es ja nur darum, Zweiter zu werden, weil die Liga besteht ja aus 19 Vereinen, Paris Saint-Germain und dann die anderen 19. Marseille ist so, also im Moment haben sie ein Spiel weniger, wenn sie das gewinnen, dann sind sie Zweiter und die Konkurrenz um Platz 2 ist dies ja auch sehr stark. Also neben Lille und den jetzt neu starken Stade Rennes ist ja auch noch Monaco und Lyon im oberen Drittel mit dabei und das sind die Gegner in dieser Saison. Gegen PSG hat man zwar gewonnen, aber es ist trotzdem utopisch, da an PSG vorbeizukommen. Mit dem Kader, mit den Mitteln ist das vollkommen utopisch. Insofern, wenn es für die Champions League wieder reicht, wobei auch die wird dieses Jahr typisch Marseille in den Sand gesetzt, wäre es schon schön, nächstes Jahr wieder Champions League zu haben. Tja, und was Union angeht, das ist jetzt gerade wirklich einfach ein Traum, ein Märchen und man kann mal die Brust nach vorne schieben und stolz durch die Stadt laufen, mit Union-Devotionalen in Charlottenburg rumrennen. Ich arbeite in Charlottenburg und das ist eine schöne Zeit gerade, aber das ist nichts für auf Dauer. Wobei, ich muss schon ganz ehrlich sagen, mir fallen nicht viele Mannschaften gerade ein, die einfach gegen Union gewinnen könnten. Also mir fallen höchstens die Bayern ein. Alle anderen Mannschaften hätten auch mit dem Spielstil von Union dies Jahr total Probleme. Also Union kann tatsächlich jede Mannschaft aufs Bayern diese Saison schlagen. Und deswegen stehen sie nicht ganz zu Unrecht auf Platz 5 gerade. Ich finde das sehr beeindruckend, was Urs Fischer aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, wie er die Mannschaft auch weiterentwickelt hat nach der letzten Saison. Und auch das, was von der Bank kommt, ist immer Top-Qualität. Also ich bin mehr als überrascht und glücklich über diese Situation gerade.
Ich meine, wir haben aktuell das Phrasenschwein nicht stehen, aber am Ende ist die Ente fett, beziehungsweise am Ende kommt die Also die schweren Spiele kommen erst noch. Also insofern bin ich gespannt auf das erste Spiel, was schon gegen Tabellennachbarn, aktuelle Tabellennachbarn erfolgt, ob das wirklich auch noch standhält, was wir bis jetzt auf dem Rasen gezaubert haben. Aber ich bin da auch etwas optimistischer als im letzten Jahr. Dominik, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe ja schon vorher der Saison mit Platz 10 auf Platz 10 getippt und wurde dann von vielen Unionern und Unionerinnen als viel zu waghalsig wahrgenommen. Aber das lag bei mir vor allem daran, dass ich halt ganz viele Vereine sehe, die halt in der Rückrunde schon nicht wirklich gut waren und ich da aber kaum Verbesserungen gesehen habe. Und dazu gehören für mich vor allem Mainz und Schalke, also dass die da unten drin stehen, hat mich jetzt überhaupt nicht überrascht. Dass Union jetzt so stark performt, überrascht mich allerdings auch. Also vielleicht wird es noch ein 9. oder 8. Platz. Also da bin ich ähnlich wie bei dir, Ralf. Aber es kommen jetzt noch die Bayern, es kommen noch Dortmund und das werden ganz schwere Spiele und das ist jetzt auf jeden Fall eine Momentaufnahme. Ich weiß auch gar nicht, ob Europapokal so erstrebenswert wäre aktuell. Ich meine, wir müssen dann Sitze in die alte Försterei einbauen. Allein schon das ist was ich eigentlich nicht haben möchte. Und dann wird es vielleicht auch noch eine Europapokalsaison ohne Zuschauer und dann haben wir auch nichts davon. Dann haben wir nur Nachteile, weil auch Hoffenheim gerade ja zeigt, wie schwierig das ist, wenn man nebenzu noch Europapokal spielt, dann auch in der Bundesliga jede Woche Leistung zu bringen.
Ich habe eine ganz viel, viel wichtigere Frage, was Union angeht. Also was Scheiß auf die Tabelle und Europapokal. Was ist mit dem Weihnachtssingen dieses Jahr?
Das wurde schon berichtet, also wird mit ziemlicher Sicherheit nicht so stattfinden. Da hat auch irgendein Medium darüber berichtet. Ich habe es mir aber gar nicht durchgelesen, weil das für mich komplett irrelevant war, weil ich mir kein Szenario vorstellen kann, dass das stattfindet.
Zumal wir ja sowieso jetzt ein Heimspiel haben am 22. oder 23. Pokal. Also selbst mit unter normalen Bedingungen wäre es, glaube ich, eine ziemlich logistische Aufgabe, wenn das Heimspiel jetzt am 23. sein sollte. Also es ist ja, glaube ich, noch nicht terminiert, ob der 22. oder 23. sein soll.
Ja. Gibt es dann jetzt ein Weihnachtssing zu Hause? Irgendwie keine Ahnung, die Leute singen in Zoom rein? Oder Christian arbeitet mit einem Weihnachtsmann? Keine Ahnung. Oder die Leute stellen sich auf den Balkon? Das ist ein akustischer Genuss, glaube ich.
Wir werden es sehen. Ja. Also es wird sicher Ideen geben, wie man das stattfindet lässt oder vielleicht auch dieses Jahr eine Pause macht und dann nächstes Jahr wieder. Aber das wird sicher viele Ideen geben.
Und wir können ja einen Plattsport Weihnachtssingen machen.
Ich meine, virtuell ist, man stellt den Chor irgendwo in die Mitte und überträgt alles virtuell. Ich meine, das Spiel zum Stück wird es ja jetzt auch im Stadion gehen. Also es gibt ja Möglichkeiten, da was zu machen. Also eine Theatervorstellung im Stadion, warum nicht?
Und ja, da bin ich mir aber auch noch nicht wirklich sicher, dass das stattfinden wird.
Ja, das ist unter den aktuellen Bedingungen natürlich auch schwierig. Okay, machen wir da mal einen Haken dran an der Tabellensituation. Bei Plattsport ist es üblich, dass man am Ende einer kleinen, gemütlichen Talkrunde mal drüber spricht, was ist denn so der Zonk und was ist denn so der Held der Woche? Jetzt haben wir natürlich mit Nadine eine unwahrscheinliche Kennerin der Rock-Pop-Szene, der Musikszene. Ich würde das Zonk und Held der Woche gar nicht jetzt mal im Fußballerischen sehen, sondern Nadine, könntest du uns eine Hörempfehlung geben, wo du sagst, eine CD, die du entweder jetzt beruflich gehört hast oder privat hörst, wo du sagst, das könntest du uns empfehlen und das Gegenteil dazu, wo sollten wir die Finger weglassen?
Richtet sich die Frage jetzt an in aktuelle Platten meint ihr jetzt? Also was gerade so?
Ja, würde ich sagen. Ja.
Würde ich sagen, genau.
Und es sollte auch noch Fußballbezug haben, oder was?
Nein, gar nicht. Das wäre natürlich jetzt ein Treffer, aber
nicht. Gute Musik mit Fußball, das wird schwierig.
Okay, gut, dann. Also ich gerade meinen Kopf ganz stark rotiert. Also was ich euch auf jeden Fall empfehlen könnte, wäre das neue Album von den Gorillas. Das ist ja die Band von Damon Albarn. Ich glaube, der ist die Fan, ich weiß es nicht. Die heißt Song Machine, die Platte. Und da sind wirklich tolle Songs drauf, die ja mit sehr vielen verschiedenen Gaststars gemacht hat. Also unter anderem ist zum Beispiel Robert Smith von The Cure dabei oder Beck singt mal mit. Es gibt auch ein ganz tolles Lied, Désolé heißt das. Das passt vielleicht zu unserem Marseille-Fan. Da wird auch ein bisschen Französisch gesungen. Und ja, das ist eigentlich im Moment so mit mein Lieblingsalbum. Und was haben wir denn noch gerade? Ich gucke mal hier meine. Ja, ach so, vielleicht, wenn ihr ein bisschen in eurem Wohnzimmer rumtanzen wollt, das neue Kylie Minogue-Album ist eigentlich auch ganz schön. Das heißt Disco und das trifft's auch.
Ist das so genau. Jetzt Retro wieder zurück, back to the 80s? Oder?
Ja, mehr so sogar 70er. 70er, okay. Ja. Es ist eher so traditionell Disco.
Okay. Genau. Und, hast du was, wo wir lieber die Finger weglassen sollten?
Oh, weia. Dafür ist die Zeit zu kurz, glaube ich. Ich glaube, das ist ein. Das schafft ihr dann schon schnell auszuschalten, wenn es euch nicht gefällt. Warnung habe ich gerade keine akuten.
Zweifelsfall alle Fußballlieder. Von Fußballern gesungen.
Ja, genau. Also.
Okay. Martin, hast du einen Song und einen Held?
Also, übrigens, einen Held hätte ich noch nachzuliefern.
Natürlich. Anne, dann.
Lucas Alario. Großartig gerade. Also.
Dritter Doppelpack in Folge.
Ja. Fantastisch. Also, ja. Und Bailey im Übrigen auch. Also, Bailey kommt wieder. Freue ich mich auch sehr drüber. Auch ein fantastisches Tunneltor da gestern geschossen.
Hoffe ich, habe ich in meiner Kickbase-Mannschaft.
Ja, sehr gut. Ey, da kommt noch was. Okay, so jetzt aber die anderen.
Held und Song, oh Gott. Also,
sonst überfährst du uns immer mit der Frage, jetzt bist du mal da.
Ja, nee, ich ziehe mich da jetzt auch elegant aus der Affäre, weil ich fand es gerade so schön, was Nadine gemacht hat, Plattenempfehlungen. Also da habe ich zwei, ja, also zwei gute Platten, die ich gerade sehr empfehlen kann. Einmal von Matt Berninger, das ist der Sänger der amerikanischen Band The National, der hat ein Soloalbum rausgebracht, das heißt Serpentine Prison. Das ist ein wunderschönes, traumhaftes, entspanntes Album. Das höre ich sehr gerne und eine gute Freundin von mir hat auch vor kurzem eine Platte rausgebracht, die heißt Kitty Solaris und das Album heißt Sunglasses. Da hat sie Songs von sich in elektronischer Form mal herausgebracht und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr hörbar. Und Scheißplatten gibt's zu Genüge. Dann nehme ich dann doch meinen Song jetzt. Donald Trump.
Mhm.
Ja, ich habe auch,
hab auch einen Held der Woche und einen Song der Woche. Held oder Heldin ist auf jeden Fall jeder, der, wir haben ja gerade mit dem FC Union Twitter-Stammtisch eine Spendenaktion laufen, um bei Union mollig warm zu unterstützen. Und zwar ist das eine Spendensammelaktion für Klamotten, aber da ist das Problem, dass die keine Unterwäsche annehmen können, weil es aus hygienischen Gründen nicht möglich ist. Also haben wir eine Spendenaktion gestartet um Geld zusammen, um Unterwäsche zu kaufen für Obdachlose. Und da sind schon unfassbare über 4.000 Euro zusammengekommen. Und das ist was wir nicht erwartet hätten. Und das ist auf jeden Fall Wahnsinn, wie viele unterschiedliche auch von anderen Vereinen sich daran beteiligt haben. Und das Ganze ist jetzt auch noch bis zum 12.11. Offen. Also wer möchte, kann sich da gerne auch noch weiter beteiligen. Und der Song der Woche ist für mich der Berliner Wohnungsmarkt. Da ich ja jetzt nach Berlin ziehe, habe ich das leider erfahren, dass das, oder wusste ich auch schon vorher, wie schwierig es ist, eine Wohnung zu suchen. Also falls irgendeiner der Hörer Tipps hat oder eine Wohnung an der Hand, dann kann er sich gerne bei mir melden. Ich bin bei Twitter unter @19mayo87 zu finden.
Dazu kommen wir gleich nochmal. Zur Spendenaktion noch ergänzt, kann man ja auch an dieser Stelle mal Danke sagen, auch nach Charlottenburg, die auch sehr fleißig gespendet haben. Man sieht es ja immer an den Spenden 18,92, wie auch viele Unioner 19,66 Euro überwiesen haben. Spenden kamen auch aus allen anderen Gegenden Deutschlands. Also das ist schon großartig, dass eine Solidarität unter Fußballfans funktioniert und dass dieser Spruch in den Farben getrennt, in der Sache vereint, wirkt schon und funktioniert auch und gerade in solchen Fällen. Also insofern Top, vielleicht kommt ja noch ein bisschen was zusammen. So, und jetzt Tom.
Ja, um keine Doppelnennung zu haben, würde ich einfach mal sagen, Rudy Giuliani. Und damit meine ich nicht nur den aktuellen Borat-Film. Und mein Held, den ich aber wirklich hervorheben möchte, ist ganz klar Stephen Colbert. Und er ist die Woche nochmal aufgefallen, indem er tatsächlich ganz klar gesagt hat, wer schweigt, der macht sich mitschuldig, Kompliz. Und das haben wir heute in unterschiedlichen Themen ganz klar angeschnitten. Und das kann man einfach nur wiederholen. Jeder, der in einer Zeit, der Tumult ist, der so viel Negatives zum Vorschein kommt, dann nicht Flagge ergreift und sagt, ich bin dagegen, ich stehe für positive Werte, der macht sich Kompliz. Und diese Erinnerung fand ich ganz, ganz wichtig und ganz toll.
Mhm. Ja, dann liefere ich mal noch beim Zonk. Ich glaube, ich bleibe auch in der gleichen Region. Für mich ist es der Zonk der Woche, der Sohn von Donald Trump, der zum totalen Krieg aufgerufen hat. Und der Held der Woche ist für mich seit einigen Wochen der Torhüter von 1. FC Union Berlin, Andreas Lute, der es über sich ergehen lässt, wie man über ihn spricht, dass er ja eigentlich die Nummer 2 des Karius ins Tor müsste, der immer positiv der Sache gegenübersteht und sich auch dem Duell stellt. Und ich sehe jetzt aktuell auch keinen Zwang, da einen Tausch auf der Torhüterposition vorzunehmen. Und ich finde das schon heroisch, wie er sich den ganzen Diskussionen da entzieht und immer ein Ding nach dem anderen im Feld auch für sich sprechen lässt. So, das wäre so mein Ding. Ja, dann haben wir den Zonk und die Helden der Woche von jedem eingesammelt. Dann würde ich sagen, jetzt zum Schluss, wie seid ihr alle erreichbar, wenn man euch kontaktieren will? Nadine, wie bist du erreichbar, wenn man zu dir Kontakt aufnehmen würde?
Kann man zum Beispiel auf Twitter machen. Ich habe die etwas albernen Namen Verpennte Katze. Und ja, auf Instagram bin ich auch Nadine mit Unterstrich lange. Genau.
Und hier, wir werden es auch nochmal, ich glaube, in den Shownotes mit reinbringen. @queerspiegel auf Twitter auch. Jederzeit. Bitte?
Ja, genau.
Genau. Kann ich nur empfehlen, reinlesen. Wichtige Themen drin. Martin, du bist wie erreichbar?
Nicht mehr bei Twitter. ruft mich einfach an.
Okay. Tom, wie kann man dich erreichen, wenn man sich mit dir über Bremen austauschen will?
Das ist tatsächlich möglich über den Twitter-Handle Bluth53. Und jeder, der das nicht buchstabieren kann, kurz mal bei Arrested Development reinschauen, dann ist das selbsterklärend.
Werden wir tun. Und ich denke mal, einige der Hörer bestimmt auch. Dominik, du hast es schon kurz erwähnt. Vielleicht noch mal ein bisschen, damit die Hörer auch gut aufschreiben können, noch mal in langsamer Form.
@19mayo87 ist mein Twitter-Handle. Instagram okay. Habe ich auch, aber jedes Mal, wenn ich die App aufmache, fluche ich wieder und mache sie schnell wieder zu.
Okay, dann sind wir praktisch am Ende angekommen. Ich danke für die tolle Sendung Nadine, Martin, Dominik, Tom. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal wieder, oder vielleicht gibt es ja mal Gelegenheit wieder, uns in den Stadien der Republik zu treffen, beim Bier und einer Stadionwurst, wie auch immer, oder an der Brause. Ja, ich sage danke und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
Danke. Tschüss.
Ciao. Vielen Dank für die Einladung. Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.